Ja, herzlich willkommen im buddhistischen Zentrum Freiburg. Und gleich die erste Frage, weil ich so ein Gesichtsalzheimer habe. Die meisten Gesichter habe ich schon mal gesehen, aber gibt es jemanden, wo heute zum ersten Mal da ist? Herzlich willkommen. Wir sind ein tibetisch-buddhistisches Zentrum, das sieht man an den bunten Bildern an der Wand. Und warum das so ist und was das bedeutet, steht in dem Flyer, der ausliegt. Dann brauche ich nicht so viel dafür vorweg zu erzählen, das kann man danach studieren. Und das steht auch auf unserer Homepage und da steht noch viel mehr, buddhistisches-zentrum-freiburg.de. Und diese Dienstage finden regelmäßig statt. Jedes Thema ist für sich abgeschlossen, aber wenn man die alle mitmacht, dann kriegt man so im Laufe eines Jahres eine solide buddhistische Grundlagenbildung. Und die anderen waren den einen oder anderen Dienstag schon mal da, aber jeder Abend ist für sich so abgeschlossen gültig. Kurz zum aktuellen Programm, außer den Meditationen, wo es jeden Abend eine andere gibt hier im Zentrum, steht an den Wochenenden gerade was an.
Nächstes nicht.
Doch, am Sonntagmorgen haben wir Ngöntro-Gruppe. Letzten Dienstag haben wir ja über das Ngöntro gesprochen, also diese tibetische Art der Profi-Meditation, wenn man es wirklich ernst meint, an sich arbeiten, Störgefühle aus dem Geist so langsam rausschleifen und freudvoller, liebevoller, furchtloser werden, dann kann man das Ngöntro praktizieren. Das ist so der sozusagen der Bulldozer, mit dem man so das Drama aus dem Geist rausschiebt. Und wer da Lust hat, morgen treffen sich praktizierend, um das gemeinsam zu praktizieren. Und da gibt es dann nicht standardmäßig eine Einführung, aber wen das interessieren würde, da morgen eine Einführung zu kriegen, würde sich bei mir melden. Am Sonntag, Entschuldigung, Sonntagmorgen um 11, glaube ich, ne? Oder wann ist es?
11,
genau, ja. Dann würden wir die Einführung oben machen und die Übung ist hier unten. Ja, sonst ist kein Bausamstag in Sicht und so?
Nee.
Gerade nicht, okay.
Dann, alles kommt ja heute Abend auch, der zumindest drin.
Der ist in Berlin hängen geblieben.
Oh.
Und bei dem Thema wäre gut gewesen, weil eigentlich okay. ist er der achtfache Pfad, also das ist eigentlich ein Theravada-Thema. Okay. Und da ist er der Fachmann, aber das ist so ein allgemeines buddhistisches Thema, da muss man jetzt nicht den super Theravada-Fachmann dazu haben. Das bringe ich aus Katschi-Sichtweise und die ist auch noch mal ein bisschen übergreifender als die Theravada-Sichtweise. Ne? Und der ist aber nächstes Mal wieder dabei auf jeden Fall, weil ich habe die Zettel, draußen hängt glaube ich noch einer, und wir haben aber keine mehr, ne? Programmzettel. Nächsten Dienstag ist sehr spannend, da haben wir einen Sufi-Meister hier, das Thema Buddhismus und Islam, die Frage nach der höchsten Wirklichkeit. Ja, und wir werden mehrere Abende haben, Buddhismus und. Wir werden ein anderes Mal einen Theologen aus der evangelischen Tradition hier haben. Da wird es um die Frage gehen, Tod, Sterben, Wiedergeburt. Christen behaupten ja, die können nicht wiedergeboren werden. Wir werden einen Abend haben, Buddhismus und Physik. Wir werden einen Abend haben, Buddhismus und Psychologie. Da kommt der Professor Bauer, der dieses berühmte Buch über die Spiegelneuronen geschrieben hat. Und der wird berichten über seine Forschung, wie das Ich zustande kommt. Da gibt es zwischen Psychologie und Buddhismus sehr, sehr ähnliche Aussagen, aber vielleicht auch ein paar feine Unterschiede. Der kommt hierher. Ja. Und wir werden einen Abend haben, Buddhismus und Politik. Wir werden einen Abend haben, Buddhismus und Wirtschaft. So ein paar Dinge mal so in Relation zu setzen. Wir werden aber noch ein paar Themen haben, so buddhistische Philosophie, buddhistische Geschichte. Und bis Ende Juli ist jeder Dienstag, außer glaube ich, doch, ich glaube jeder Dienstag ist belegt bis Ende Juli. Okay, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Organisatorischen durch, beginnen wir den Abend wie üblich mit einer kurzen Übung in eigenen Geist erleben. Wir sitzen mit geradem Rücken, rechte Hand ruht in der linken und der Buddha leitete seine Schüler so an. Beim Einatmen weiß der Übende, jetzt atmet er ein. Beim Ausatmen weiß der Übende, jetzt atmet er aus. Und genau so üben wir. bei diesem Gewahrsein auf den Atem merken wir, dass da noch jede Menge anderes ist. Geist ist enorm aktiv. Aber wir bleiben in jedem Augenblick von Atmen präsent beim Atmen. Diese Übung auf den Atmen merkt man, dass man einen Geist hat. Also wer das bis jetzt noch nicht gemerkt hatte, der merkt es dann spätestens. Das ist sozusagen die Aha. Ja, das ist das, was die ganze Zeit etwas erlebt. Und das ist der Schlüssel zu allem, worum es im Buddhismus geht. Der Buddha hat gelehrt, damit Wesen Leid überwinden und Glück erlangen. Und Leid und Glück findet immer im Geist statt, nirgendwo anders. Es ist nicht der Hubraum vom Auto, der glücklich wird, nicht die Farbe vom tollen Kleid, nicht das Blond vom Haarschopf oder der Testosteronpegel vom Superman, sondern es ist immer der eigene Geist, der entweder gerade das Entspanntes erlebt oder der sich an irgendwas verkrampft und Leid erlebt. Und deswegen ist für die buddhistische Praxis entscheidend, mit dem Geist zu arbeiten. Und es hört sich jetzt so schön an, mit dem Geist arbeiten. Der Buddha hat selber Jahre gebraucht, um Methoden zu entdecken, wie man Leid verursachende geistige Aktivitäten runterfährt, wie man die überwindet, wie man die los wird und wie man alles das sozusagen aus dem Geist uns von all dem befreien im Geist, was uns davon abhält, die freudvolle Weite des Geistes zu erleben die ganze Zeit. Das ist, worum es geht im Buddhismus. Und man kann die ganzen Methoden, die Buddha dann gefunden und auch seinen Schülern vorbehaltlos gelehrt hat, in drei große Schubladen einteilen. Eine große Schublade heißt Wissen und Verstehen. Eine große Schublade heißt Meditation und eine große Schublade heißt Alltag oder Verhalten oder Disziplin. Verstehen ist alles, was wir unter buddhistischer Philosophie und Psychologie kennen, also die ganzen Methoden zur Analyse. Wie ticken wir als Menschen? Warum ticken wir so? Wie tickt die Welt? Warum tickt sie so? Und da gibt es auflösende, heilsame Konzepte, die uns befreien davon, uns immer mehr zu verstricken in das Drama von Samsara. Dann gibt es Meditation und das ist die Übung, was wir gerade eben gemacht haben, den Geist zu entdecken. Geist zu erwischen dabei, wie er Geist ist. Ja, Geist macht die ganze Zeit nichts anderes als erleben. Und beim Erleben den Geist sozusagen als Geist zu erleben, heißt, dass man diesem Auge, was die ganze Zeit nach draußen guckt und alles sieht, aber nicht sich selbst, den Spiegel vorhält, wo es sich selbst erkennt. Und man kann das nicht mit Worten beschreiben, was passiert, wenn Geist sich selbst erkennt. Es hat eine befreiende Wirkung. Ja? Wenn alles Geist ist, dann in einer Konfrontation, wo irgendeine Situation sehr unangenehm ist, jemand benimmt sich doof oder irgendwas Doofes passiert, ist es immer unser eigener Geist, der darauf irgendwie reagiert und Stellung nimmt. Und wenn es der eigene Geist ist, haben wir es selber in der Hand. Und so diesen Abstand zu gewinnen von den Automatismen, die da ablaufen, dass das, was da erlebt wird, irgendwie in irgendeiner Weise von uns beurteilt wird, dass wir uns dazu stellen müssen oder so, das wirkt befreiend. Ja? Und so die Reaktionsmuster unseres Geistes zu durchschauen in der Meditation, das wirkt befreiend. Den Geist als Raum zu entdecken, der nie kaputt gehen kann, das wirkt befreiend. Ja, weil dann gibt es nichts mehr zu befürchten. Wenn der Geist nicht kaputt gehen kann, kann nichts passieren. Gar nichts. Also die Erlebnisse ändern sich, die Formen ändern sich, aber der Geist ist, der Raum des Geistes ist unkaputtbar. Ja. Man wird liebevoll, weil man erlebt, dass man mit allen verbunden ist. Also alle fühlenden Wesen teilen die gleiche Natur des Geistes. Ja. Da ist nicht beim einen die Natur des Geistes klein und beim anderen groß, beim einen rot und beim anderen grün, sondern es ist immer diese offene Weite. Und man fühlt sich mit allen verbunden, man wird furchtlos und freudvoll, weil diese riesige Weite alles möglich macht. Also buchstäblich alles. Es ist nichts mehr, was man noch erlangen müsste. Ja? Meditation. Und dann gibt es noch die dritte Säule, Disziplinverhalten im Alltag. Und da geht es darum, dass man das, was man gelernt hat bei Psychologie und Philosophie, das, was man in der Meditation erfahren hat, dass das wirksam wird. Ne? Dass man nicht nur einfach tolle buddhistische Bücher liest und in der Meditation dann so schöne Schwebezustände hat, sondern dass man das wird, dass man liebevoll, freudvoll, furchtlos nicht nur sozusagen auf dem Meditationskissen ist, da ist es einfach, sondern dass man es auch dann ist, wenn man sich gerade mit jemandem vom Finanzamt am Telefon streitet. Ja? Dabei liebevoll, freudvoll und furchtlos zu sein, ja? Das ist dann die echte Herausforderung. Ne? So, wenn der vom Finanzamt meint, nein, das Arbeitszimmer ist nicht absetzbar, ja, man hat aber sich darauf verlassen, es ist absetzbar, was weiß ich, oder gerade kommt man dazu, während man da so ein Parkticket geschrieben kriegt oder so. Ja. Das sind dann so die Situationen, wo es drauf ankommt, zum eigenen Wesen werden zu lassen. Ja. Also Wissen, Meditation, Alltag. Und diese Einteilung in drei Säulen der Praxis hat der Buddha nochmal ein bisschen feiner ausdifferenziert in den achtfachen Pfad der Edlen. Ja, oder man sagt auch der edle achtfache Pfad, aber eigentlich war es der achtfache Pfad derer, die an sich arbeiten, derer, die sich aus dem Drama von Samsara befreien wollen. Ja. Derer, die einen sehr hohen Anspruch an die Arbeit an sich selbst haben und auch einen Anspruch, das eben im Alltag zu leben. Und das ist heute Abend das Thema, dieser achtfache Pfad. Und wie ist der relevant im Alltag? Also wie macht man das, wenn man eben nicht gerade im Lehnstuhl sitzt und ein tolles Buch liest und sich inspirieren lässt von buddhistischer Weisheit, sondern wenn es dann darum geht, hinterher die Dinge zu tun, die halt noch anstehen oder eben sich den Konflikten oder den Dramen des Lebens zu stellen. Ja. Und da gehen wir heute Abend durch und das gerne so im Zwiegespräch, also immer wieder das auch herausfordern. Der Buddha wollte keine Anhänger, sondern der Buddha wollte Buddhas. Der Buddha wollte, dass die Leute, die mit ihm arbeiten, genauso werden wie er. Ja, und das hat er auch geschafft. Und das hat er geschafft, weil die Leute viele Fragen gestellt haben. Ja, er hat ihnen gesagt, glaubt mir kein Wort, sondern prüft es mit eurer eigenen Erfahrung. Ja, und das wäre sozusagen das Spannende heute Abend. Da wird es dann richtig interessant, wenn da die Widersprüche und die Fragen kommen. Ne? Ich lese erstmal vor, was dieser achtfache Pfad ist, und dann gehen wir mal durch diese acht Speichen sozusagen. Das ist übrigens so das Symbol, dieses buddhistische Rad oder das Dharma-Rad. Das kennt man so als Symbol für den Buddhismus mit diesen acht Speichen. Das ist nicht, weil der Buddha aus einer Seemannsfamilie käme, ne? Das ist gar nicht, der ist wahrscheinlich nie mehr gewesen, sondern das sind eben diese acht Glieder des Wegs oder diese acht Speichen der Lehre oder so. Ne? Und jetzt kommen ein paar sehr altmodisch klingende Worte, weil der Theravada-Buddhismus kam schon vor 120 Jahren in den Westen und da hat man das sehr angelehnt an christlichen Sprachgebrauch übersetzt. Und bis heute halten sich diese Übersetzungen, wenn man es heute übersetzen würde, würde man es anders übersetzen, aber es hat sich so eingebürgert. Es klingt ein bisschen altmodisch, nachher klären wir aber auch, was damit gemeint ist. Also, zu dem ersten der drei Säulen buddhistisches Wissen und Verstehen gehören die ersten beiden der acht Pfade, rechtes Verständnis und rechtes Denken. Und gibt es da nicht auch linkes Verständnis und linkes Denken? Mit Recht ist gemeint Recht so. Ja, also so das alte Wort oder Gehrecht oder sowas. Ja. Heute würde man sagen, ja, es ist rund, es passt. Oder das Heilsame oder das Hilfreiche Verständnis oder hilfreiche Denken. Dann gibt es welche, die gehören zum Thema Alltag oder Verhalten, also auf der anderen äußeren Seite der Säule. Rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt und rechte Bemühung. Und dann gibt es zwei, die mit dieser zentralen Säule, mit der Meditation zu tun haben, nämlich rechte Achtsamkeit und rechte Einsgerichtetheit. Und jetzt gehen wir die mal durch. Was heißt rechtes Verständnis und vor allem im Unterschied zu rechtem Denken? Und das hat eben mit Wissen und Verstehen zu tun. Eigentlich machen wir uns das Leben unnötig schwer mit unseren Konzepten. Ja, die eine Art von Konzepten bezieht sich darauf, wie die Welt ist und wie die anderen sind. Und die andere Art von Konzepten bezieht sich darauf, wie wir selbst sind. Und da gibt es wieder Konzepte, wo wir denken, so ist es und so sollte es sein. Und auch auf uns selbst bezogen, so ist es und so sollte es sein. Und wenn dann die Welt anders ist als unsere Konzepte, dann sind wir irritiert, im schlimmsten Fall gestört. Und bei uns selbst ist es sowieso so, dass wir eine Diskrepanz haben zwischen dem, was wir denken, was wir sind, und dem, was die anderen erleben, was wir sind. Zwischendurch, wo das auffällt, da sind wir dann auch heftig gestört. Und wie kann jetzt buddhistische Praxis helfen, so mit dem Thema Konzepte geschmeidiger umzugehen und so, ja, heilsamer und mit weniger Drama durchs Leben zu kommen? Und der Buddha rät hier zum einen Überwinden von leidbringenden Konzepten. Und leidbringende Konzepte sind alle die, die irgendwie verlangen, dass man sich wahnsinnig anstrengt und Mühe gibt und wahnsinnig was macht, im Sinne von irgendwelche Bilder erfüllen oder irgendwelche Ansprüche erfüllen. Oder man erwartet es von den anderen, dass die das tun. Ja? Leidbringend ist immer das, wo man sich höher setzt als andere, wo man sich einen Sonderstatus mit einräumt oder anderen einen total schlechten Status mit einräumt. Ja? Also alles das, wo man sich besonders macht, wo man das Ego aufwertet, alles das, wo man die anderen abwertet oder wo man irgendwie riesige Unterschiede macht zwischen den Menschen, alles das, wo man irgendwelchen Dingen in der Welt eine super Bedeutung zumisst, da machen wir es uns selber schwer. Ja.
Also da würde mir auch einfallen, wo man leidbringend ist, auch wenn man sich selber klein macht.
Ja, auch das. Auch das. Das ist übrigens ein ganz, ganz fieser Trick vom Ego. Man denkt, wenn man sich selber klein macht, das wäre ja jetzt Überwindung von Ego. Nee, das Ego will besonders sein. Und wenn es nicht besonders toll sein kann, dann muss es besonders doof sein. Hauptsache besonders. Also sich selber runtersetzen ist auch ein Ego-Trip. Ne? Wenn man nicht den Mut hat oder so viel auf den Deckel gekriegt hat, dass man sich nicht zutraut, besonders toll zu sein, dann muss man wenigstens besonders klein, besonders doof, besonders irgendwie schwierig oder schlecht sein. Ja? Auch das ist ein Ego-Trip. Das wäre die Befreiung davon. Und jetzt kommen wir zu den heilsamen Konzepten. Die Befreiung davon wäre zu sehen, alles ist in jedem Augenblick anders. Nichts ist jetzt so, wie es vorhin war. Alles verändert sich in jedem Augenblick. Auch das Ich. Auch das Ich der anderen. Auch die Phänomene in der Welt. Nichts bleibt. Alles ist offen. Alles ist im ständigen Wandel begriffen. Alles hängt in gegenseitiger Verbundenheit zusammen. Und wenn irgendwo ein Sack Reis umfällt, über die vielen Fäden, über die alles miteinander verbunden ist, ändert es wieder das ganze Spiel und dauernd fallen irgendwo Reissäcke um. Und eigentlich gibt es nichts, auf das man sich verlassen kann, dass es so sei, wie man denkt, dass es sei. Und das gilt auch fürs eigene Ich. Und da gibt es ein buddhistisches Fachwort dafür, das heißt ein bisschen komisch übersetzt Leerheit. Die Dinge sind leer davon, etwas Fixes zu sein. Die Dinge sind leer davon, definiert zu sein. Die Dinge sind leer davon, die ganze Zeit immer das Gleiche zu sein. Eine modernere Übersetzung wäre, die Phänomene sind alle offen. Auch das Ich ist offen. Ja? Also nicht klein machen, das wäre nicht eine buddhistische Idee, sondern offen. Ja? Jetzt in dem Augenblick spielt gerade das in meinem Geist, im nächsten Augenblick spielt was anderes. Aha, interessant. Ja? und nicht bewerten. Weil die Bewertungen hängen dann wieder an Kategorien, die eben nicht offen sind. Ja? Das wäre die erste, der erste der acht edlen Pfade hier, rechtes Verständnis. Ja?
Kannst du mal erläutern, Entschuldigung, oder soll man sich melden?
Ja, einfach zwischen, das ist okay.
Würdest du Werte nicht werten? Das würde mich interessieren, nicht werten. Mhm. Weil es gibt natürlich von menschlichen Verhalten und Handeln schon etwas, wo ich geneigt bin zu werten.
Mhm. Also, normalerweise sind wir so drauf, dass wir erstmal immer andere bewerten. Ja, also das ist gut, das ist schlecht, das ist klug, das ist doof. Und dann können wir das aber auch gut für uns selbst. Ne? Also und was heißt aus buddhistischer Sicht nicht werten? Dahinter stehen ja Konzepte. Wir haben ja irgendwelche Vorstellungen, an denen wir messen, was gut und schlecht ist und was klug oder doof ist. Ne? Das wäre jetzt ein anderes Konzept, das aus buddhistischer Sicht einen gewissen Sinn macht, aber auch nicht verabsolutiert werden kann. Ja? Aber zunächst mal so diese ganz grundlegenden Konzepte, mal eine sehr moderne Haltung dazu, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Wenn wir andere beobachten, wir kriegen immer nur einen Ausschnitt mit. Ja? Und es ist okay, nur den Ausschnitt mitzukriegen, aber weil es eben nur ein Ausschnitt ist, steht uns nicht zu beurteilen. Ja? Also es gibt Situationen, in denen sieht eine Handlung nach etwas aus, was sich aber total verändert, wenn man plötzlich das Bild drumherum sieht. Ja? Also aus buddhistischer Sicht würde man sagen, aha, das geschieht, aber ohne jetzt darauf dann gleich ganze Urteile draufzusetzen. Ja? Und auch bei sich selbst, wenn man sieht, aha, jetzt kommt die Emotion, aha, jetzt kommt die Reaktion, nicht sich zu verbieten, das darf ich nicht haben, ich will nicht neidisch sein, ich darf nicht gierig sein, ja? Sondern einfach, aha, jetzt spielt Neid in meinem Geist, aha, jetzt spielt Gier in meinem Geist. Und die Kunst ist, das kommt dann später, nicht drauf einzugehen. Ja, also einfach das wahrzunehmen, aha, das ist, und es dann nicht zu verurteilen, also nicht so eine Gedankenpolizei so mit dem Knüppel auf den Gedanken loszulassen, sondern oder auf die Empfindung, sondern einfach es geschehen zu lassen, ohne drauf einzugehen. Ja, und das Konzept von heilsam oder nicht heilsam wenden wir in erster Linie auf uns selber an. Wir verstehen, wenn es uns schlecht geht, dass wir, wenn wir genau analysieren, selber die Ursachen dafür gelegt haben, dass es uns schlecht geht. Und dann handeln wir so, dass wir die Ursachen dafür auflösen und stattdessen Ursachen dafür schaffen, dass es uns besser geht. Ja, und da gibt der Buddha ein paar einfache Tipps. Ja, also großzügig sein, liebevoll sein, Leben schützen, kein sexuelles Fehlverhalten und. Ne?
Leben schützen.
Ja.
Es fällt mir aber schwer, wenn ich auf der Welt Menschen sehe, die aus Gier andere Menschen quälen oder aus Machtgier, das nicht negativ zu bewerten.
Mhm. Die Frage ist,
ich kenne natürlich nicht den ganzen Kontext, aber ich finde trotzdem.
Die Frage ist, ob es irgendwas an der Situation ändert, wenn wir was in der Zeitung lesen oder im Radio hören oder im Fernsehen sehen. Ändert es an der Situation, ist, wenn wir da jetzt ein Urteil zu haben? Ja? Also in aller Regel hilft es gar nichts. Ja? Aber stattdessen setzen wir bei uns so Gedankenketten in Gang. Und da ist die Frage, ist es heilsam? Ja? Bringt es irgendwas? Ja? Ein ganz grundlegendes buddhistisches Verständnis ist, Samsara ist doof. Und es wird nicht gut. Ja? Die Welt besteht aus den Rohstoffen, aus denen die fühlenden Wesen ihre Gedanken, ihre Worte, ihre Taten gestalten. Und diese Rohstoffe sind nicht nur sauber. Da ist Liebe dabei, da ist aber auch Zorn dabei, da ist Großzügigkeit dabei, da ist aber auch Gier und Neid dabei. Ja? Da ist alles Mögliche dabei. Und so gemischt sind die Resultate. Und das wird immer so sein, außer für die, die es schaffen, sich daraus zu befreien. Und wenn man wirklich was Sinnvolles tun will, dann arbeitet man an der Befreiung für sich selbst und für andere. Also im Mahayana wollen wir fähig werden, mit der Befreiung unserer selbst anderen zu helfen, sich zu befreien. Das ist unser Motiv. Und das ist, was wirklich was bringt. Aber ob wir uns jetzt darüber aufregen, wie in Nordkorea da, was weiß ich, Kindersoldaten oder wie in Afrika ausgebeutet wird oder was weiß ich, ob uns darüber aufregen, wird an Samsara nichts ändern. Also ist nur eine Adrenalinvergiftung.
Ja. Ja, zu Thema heilsam könnte man ja auch sagen, nicht verletzen.
Ja, genau.
Dass man sich selber nicht verletzt, andere nicht verletzt, ja,
genau.
Mit Worten, mit Taten.
Ja, ja.
Das geht doch in die Richtung,
ja,
von
genau.
Heilsam. Und da, ja, tut man auch was und man hat dann aber auch Ergebnisse, meine ich.
Ja, das ist so. Ja, Geist ist ein mit sich selbst rückgekoppeltes System. Ne? Und wenn man aufhört, andere zu verletzen mit Gedanken, mit Worten, mit Taten, sind auch die Rückkopplungen andere. Wenn man heilsam handelt in Gedanken, Worten und Taten, sind die Rückkopplungen auch heilsam. Ja, das ist so. Ja.
Also man kann, wenn man so Gier oder irgendwie in Anführungszeichen schlechtes Verhalten sieht, kann man das ja schon erkennen,
ja,
sich nicht drüber aufregen und dann irgendwas Positives dagegen setzen zum Beispiel.
Wenn man soweit schon ist. Also meistens hört die Welt ja nicht auf unseren Rat. Wir wüssten ja, wie es richtig gut liefe. Aber das interessiert keinen. Oder wenn wir das irgendwem erzählen, dann sagt er, ja, ja.
Ich glaube, ich wollte nur darauf hinaus, das ist keine verschriebene Passivität. Also das gehört nicht zum Rezept, dass man ab jetzt alles gleich, also gegenüber allem gleichgültig sein soll.
Nee, Gleichmut ist keine Gleichgültigkeit.
Ja.
Ne? Man ist sich aber auch klar, wie begrenzt die Mittel sind, wenn man selbst verwirrt ist und leidet. Ne? Also wenn man durch die Stadt geht und man gibt jedem Punk 5 Euro, der da um Geld bettelt, wie viel Nutzen stiftet man da? Das ist nicht so viel. Ne? Wenn man es schaffen würde, eine Street School zu stiften und die kriegen Unterricht und die machen Schulabschlüsse und die machen hinterher einen Beruf, es ist schon gut, aber was passiert? Statt dass sie ein Sozialbegräbnis kriegen am Ende ihres Lebens, was ihnen jetzt bevorsteht, kriegen sie dann ein Begräbnis mit Mercedes. Ja, das ist jetzt langfristig auch nicht so hilfreich. Ja? Was wirklich auf lange Sicht hilft, ist Befreiung aus Samsara. Ja? Und das sind so die Arten von buddhistischer Großzügigkeit. Klar, wenn jemand da wirklich Hunger hat, dann wird man nicht sagen, geh meditieren. Ja, das ist Quatsch. Dann guckt man, dass jemand zu essen hat. Wenn jemand Hunger nach Bildung hat, sagt man auch nicht erst geh meditieren, sondern gute Bildung ist eine gute Voraussetzung zur Arbeit an sich selbst. Ja, aber man hat nie die Vorstellung, damit würde man endgültig was Gutes in der Welt tun. Ja, und auch das eigene Glück ist eine spannende Frage. Wann wird man froh? Wann wird man glücklich? Ja. Und da hat Buddha mit den 4 edlen Wahrheiten, die gehören hier auch mit in diese Idee des rechten Verständnisses, ganz klar gelehrt, das Glück liegt nicht in den Dingen. Ja, es ist nicht das Hemd oder der Hubraum oder der Kontostand oder der akademische Titel, der Glück ist. Es sind immer die Zustände im eigenen Geist. Ja, und die Ursache für Unglück sind nicht die anderen, die Ursache für Leid sind nicht die anderen, sondern die Ursachen liegen in unseren eigenen Verstrickungen. Ja. Und es gibt die Möglichkeit, sich daraus zu befreien und es gibt den Zustand jenseits von Leid, den Zustand von Erwachen. Ja. Und es ist nicht irgendwas, was in Büchern steht, sondern wir erleben das an denen, die das verwirklicht haben. Ja, wir erleben das an den fortgeschrittenen Praktizierenden, wir erleben das an Lehrern wie Karmapa oder wie Trindler Rinpoche oder wie Lama Jigmela, die ruhen in diesem Strom von Freude, Liebe und Furchtlosigkeit. Ja. Das ist einfach erlebbar. Da kann man das anfassen, dass es diesen Zustand gibt.
Ja. Aber eben, das ist ja noch nicht die Befreiung, wenn man jetzt aus heilsame Handlungen ausführt mit der Absicht, dass es dem Ich oder einem selbst dann besser geht. Das ist zwar gute Praxis mit der falschen Absicht, also das ist ja nicht befreiend so.
Ja, am Ende kriegt man das auch noch hin, aber am Anfang ist es in Ordnung, wenn man so das Gefühl hat, ich durchschaue jetzt endlich, warum ich leide und daran will ich jetzt was ändern. Und wenn man dann anfängt, heilsam zu handeln, aus dem Motiv heraus, man will nicht mehr leiden, dann ist es in Ordnung. Da war der Buddha jetzt nicht, wie soll man sagen, nicht päpstlich.
Ja?
Step by step, genau. Die nächsten Schritte sind dann, dass man erkennt, das Problem sind nicht nur die Handlungen, sondern die Ich-Vorstellung. Und das das ist dann aber, sind aber dann weitere Schritte, dass man so, so über das Ich dann hinaus wächst. Und dann ist eine Übung, dass man die heilsamen Handlungen ohne das Konzept begeht, ich tue jetzt was Gutes für andere. Sondern dann ist es spontan aus dem Augenblick heraus, man tut das, was sinnvoll ist, weil man intuitiv eine Einsicht hat, was jetzt sinnvoll ist. Und dann ist es nicht mehr in diese Ich und Du und heilsam oder nicht heilsam. Dann ist es gut, genau. Ja. Aber man darf am Anfang das Konzept haben, ich will nicht mehr leiden. Das ist in Ordnung. Ne?
Ja. Eine Frage zur Passivität.
Ja.
Und zur Nicht-Passivität, die Buddhisten ja nicht haben eigentlich. Sie sind ja verurteilt, passiv zu sein. Mhm. Wie weit darf ein Buddhist aktiv in unheilvolle Handlungen, die erkannt und erlebt werden, wie viel darf der Buddhist oder so jetzt diese Tradition intervenieren? Und wie weit darf die Intervention gehen?
Also zunächst mal, es gibt diesen Vorwurf der Raushalte-Religion. Ja? Also wenn man sich anguckt, was die Christen in der Welt an karitativen Strukturen geschaffen haben, da muss man als Buddhist schon sagen, wow, ja? In Asien gibt es sowas von buddhistischer Seite nicht. Hier im Westen sind wir einfach zu wenig. Wir schaffen es gerade so, unsere eigene Infrastruktur aufzubauen. Jetzt hier entsteht ein bisschen Überschuss. Wir haben tatsächlich jetzt, dass wir eine eigene Gruppe starten, um Sterbebegleitung anzubieten in Freiburg, und zwar buddhistische Sterbebegleitung, weil da gibt es ein riesiges Wissen aus dem Buddhismus, und jetzt gerade lassen sich so 15 Leute ungefähr ausbilden, so diese Standardausbildung Sterbebegleitung plus das buddhistische Wissen obendrauf, und es ist so mal das erste Mal, dass wir so aus unserem Selbstorganisation rausgehen und was für die Stadt tun, und vielleicht kommen da noch mehr Sachen, aber wir sind einfach noch zu wenig hier im Westen. Aber allgemein würden Buddhisten zum Beispiel in den Krieg ziehen, um irgendwo Menschenrechte zu schützen oder so. Aus buddhistischer Sicht würde man denken, mit Leid bringen, um Leid zu überwinden, ist sicher nicht klug. Ja, also das mit Bomben Menschenrechte durchzusetzen, ist aus buddhistischer Sicht nicht klug.
Ja. Oder Widerstand darf gegeben werden.
Ja, gab es ja auch, also es gab durchaus Versuche, das Buddhistische vor dem Zugriff der Chinesen in Tibet zu retten, mit allen möglichen mehr oder weniger gewaltlosen Handlungen, durch Geschick, durch Tricks und so weiter, aber sich jetzt dort sozusagen aufzuopfern, um ein Kloster vor dem Übergriff zu schützen, dass sich da 20 Leute in den sicheren Tod geschmissen hätten dafür. Das wird jetzt nicht verlangt, nicht erwartet. Es gibt Leute, die tun das, aber dann machen sie es aus eigener Erwägung und eigener Überlegung. Selbst Verbrennung aus buddhistischer Sicht ist es nicht klug, weil es bringt ja nichts. Ja? Aus buddhistischer Sicht ist das Problem von Samsara, dass man es am Ende nicht heilen kann. Man kann Samsara nicht heilen. Der Buddha hatte Schüler, die das gerne gewollt hätten, die gesagt haben, die Wesen leiden so, kann man da nicht was machen? Und da hat er gesagt, dass ihr das seht, zeigt, dass ihr Mitgefühl habt, das ist gut. Aber guckt euch die Welt an. Ne? Die Wesen gehen alle barfuß und tun sich die Füße an Dornen und Steinen weh. Und klar könnte man denken, dann legen wir doch die ganze Welt mit Leder aus. Aber so viel Kühe gibt's nicht, wie man bräuchte, damit wir Leder genug hätten. Es ist viel einfacher, die Leute lernen, ein Stück Leder unter die eigenen Füße zu machen. Ja? Und das könnt ihr den Leuten zeigen. Wie macht man Leder unter die eigenen Füße, damit man nicht mehr leidet? Und das ist die buddhistische Haltung dazu. Ne? Es gibt nicht genug Leder, um die Welt mit Leder auszulegen. Aber jeder kann lernen, das Leid selber zu überwinden. Das geht schon. Und das ist so der buddhistische Versuch, befreiende Lehre zu geben, da wo die Voraussetzungen gegeben sind, dass die Leute praktizieren. Ja. Ja? Also, rechtes Verständnis. Und was bringt uns das im Alltag? Das bringt uns weniger verstrickt sein. Ja, wenn wir eine klare Ausrichtung haben, es sind nicht die Dinge, die uns glücklich machen, dann werden Dinge weniger wichtig. Hubraum und Bankkonten und akademische Titel und so weiter und so weiter. Und das sind ja so die Dramen im Leben. Ja. Grundstücksgrenzen und wie viel darf der Baum von Nachbarn in mein Grundstück reinragen und solche Geschichten. Ja. Wer daran sein Glück aufhängt, hat schon verloren. Ja. Also wenn man das schafft, sozusagen so die richtigen Ziele im Leben, die richtigen Sichtweisen im Leben, das hilft schon enorm. Das macht alles schon viel leichter. Die grundlegende Offenheit der Dinge befreit davon, sich auf irgendwas fixieren zu müssen, irgendwas richtig, richtig ernst nehmen zu müssen. Ja. Nicht mal den Körper muss man ernst nehmen, auch der ist offen. Ja, der ist zusammengesetzt, also wird er auseinanderfallen. Er ist geboren, also wird er sterben. Ja. Und zwischendrin ist mal so und mal so. Ja. Also da ein Ding draus zu machen, dann hat man schon verloren. Ja.
Würdest du dann auch sagen, dass diese 5 täglichen Betrachtungen, dass man das auch wirklich ernst nehmen sollte? Da gibt es ja diese Betrachtung bezüglich auch des eigenen Körpers. Ich bin der Krankheit unterworfen, ich bin dem Fall unterworfen. Ich weiß nicht, was es noch für...
Das ist eine Theravada-Praxis.
Es heißt immer 5 tägliche Betrachtungen. Also wahrscheinlich hängt es damit auch zusammen, dass man sich wohl vergegenwärtigt. Ich frage dich, dass man dieses Zusammengesetztheit aller Dinge also als wirklich betrachtet.
Ja, es ist eine Meditation auf die Leerheit oder die Offenheit des Körpers und das überwindet die Anhaftung an den Körper.
Genau. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, was an den 5 täglichen Betrachtungen dabei war. Aber wäre das dann aber auch wirklich eine Grundlage, dass man sagen könnte, wer das praktiziert, hätte davon auch dann unbedingt den Nutzen, insofern eben diese Dinge als substanzlos und leer zu wirklich auch zu verinnerlichen, dass solche Praxis also auch notwendig sei.
Ja, also es gibt für verschiedene Typen verschiedene Praktiken. Buddha hat 84.000 Methoden gelehrt. Ich kenne keinen buddhistischen Lehrer, der die alle kennt. Braucht auch keiner, weil jeder buddhistische Lehrer ist selber einen bestimmten Weg gegangen, weil er mit bestimmten Themen zu tun hatte. Und für die ist der dann Fachmann und der kennt die Methoden, die für diese Themen gut sind. Und es gibt ja so Leute, die enorm an den Körper anhaften. Also ein guter Freund von mir, der fuhr früher einmal die Woche auf den Schauinsland rauf, um seinen Körper zu stählen. Ja? Und wenn es nicht wehgetan hat und oben die Tränen nicht vor Freude, sondern vor Schmerz in den Augen standen, war die Tour nicht hart genug. Ja? So, und da sind so Betrachtungen genau da als Gegenmittel wahrscheinlich klug. Ja? Also ein buddhistischer Lehrer, der mit dem Thema Körper gearbeitet hat und darüber sich hat befreien können, der wüsste genau, was er so einem dann sagt. Ja? Und deswegen es gruppieren sich um die Lehrer dann auch die Leute, die dann einen ähnlichen Trip haben. Und das geht sogar so weit, dass buddhistische Traditionslinien sozusagen so Schwerpunktthemen haben. Wir Katschis haben mal Schwerpunktthema Anhaftung, ganz allgemein Anhaftung. Ne? Und wir arbeiten dann als Gegenmittel die Freude, die der Weite des Geistes an sich inne liegt. Ja? Also es geht gar nicht mehr darum, dass wir etwas brauchen, um Freude zu erleben, sondern dass Freude sowieso im Geist wohnt. Ja? Und darüber werden die Dinge dann unwichtig.
Ja? Sodass aber eben auch so eine tägliche Praxis durchaus also dann
dazugehört. Ja, klar. Und bei uns zum Beispiel Nöngdro oder wenn man später eine Idam-Praxis hat oder eine Mahamudra-Praxis macht oder so. Ne? Ja. Aber also speziell diese Arbeit mit dem Körper ist typisch fürs Theravada. Die sind schon sehr an konkreten Erfahrungen dran. Ne? Wir sind da ein bisschen, soll man sagen, übergreifender. Ne? Wir gehen auf die Natur des Geistes, auf diese Weite.
Die Bhikkhus untersuchen ja jedes Stadium des Zerfalls des menschlichen Körpers auch.
Ja, genau.
Anfang bis zum Ende.
Ja. Da wird dann, also wenn da mal eine Leiche anfällt, dann kann man sich drum rumsetzen und zugucken. Ne?
Wenn Freude im Geiste vorhanden ist, und der Geist doch die Manifestation, als Ausdruck der Manifestation des Geistes ja die Materie oder in der Kernmaterie sich dieses Jahr manifestiert mit, suche ich doch, beziehungsweise ohne Anhaftung, doch ganz und gar mir bewusst sein kann, dass der Körper als Manifestation des Geistes ebenso auch freudvoll ist.
Ja, klar.
Also ich möchte einfach aussprechen dafür, dass Anhaftung, okay, wir sind ein geborener Sterbeprozess, aber wir haben dennoch die Fähigkeit, Freude zu empfinden, auch
in diesem
Körper.
Ja, total.
Das heißt, Sie lehnen also den Mahayana-Buddhismus die anhaften nicht, aber es wird, werden die Freuden, die sinnlichen, die leiblichen, die wunderbaren körperlichen Erscheinungen, in der wir ja kommen. Ich meine, es gibt ja ganz andere, es heißt ja wohl die wertvollen menschlichen Geburten, also
genau,
wenn man das Glück hat. Das heißt, wenn man das schon geschafft hat, wenn man jetzt Buddhist und an Wiedergeburt glaubt, dann ist das ein wunderfreudvoller Zustand, in dem man auch
und dann nochmal so in Glück. Ja, und da ist eben die Frage, Anhaftung zeigt sich immer dann, wenn das, was schön war, vorbei ist. Und dann wird es zu Leid. Ne? Und das wäre Anhaftung.
Wenn man den Dingen, die vergangen sind, dann anhaftet.
Genau.
Aber selbst in dem Zustand der Freude und ganz präsent im Hier und Jetzt zu sein, das ist ja eigentlich, könnte ja immer während der Freude sein.
Ja. Ja, und wenn man dann in der Lage ist, die gleiche Freude am Körper zu haben, egal ob er gerade Orgasmus oder Zahnschmerzen hat, das wäre frei von Anhaftung. Ne? Und da sind wir alle auf dem Weg. Ich behaupte jetzt nicht, dass wir hier im Zentrum Praktizierende haben, die das hinkriegen. Ne? Aber das kann ich schon aus der Erfahrung beschreiben, man kommt dem schon näher. Ja? Wenn dann nicht mehr so wichtig ist, was jetzt gerade ist, sondern wenn man einfach in dem, was jetzt gerade ist, freudvoll ruhen kann, egal was es ist. Und Zahnschmerzen sind schon eine Herausforderung, aber es ist jetzt nicht mehr so wichtig, möglichst viel Orgasmen zu haben oder so. Ja, also so diese Jagd nach tollen Erfahrungen oder andere machen dann halt Fahrradtouren oder andere essen Schokolade oder was auch. Ja, so diese Jagd nach etwas, das Freude macht. Das löst sich auf, weil man in jedem Augenblick der Erfahrung sieht, das sind alles Manifestationen der Möglichkeiten des Geistes und wow. Ja?
Ein Zitat von Ali Ashanti, amerikanischen bekannten Lehrer, er sagt, keinerlei Erwartungen an den gegenwärtigen Moment stellen.
Ja, genau. Ja, da muss nicht irgendwas sein, sondern das, was ist, ist an sich, wenn man befreit ist von allen möglichen Konzepten, dann ist es Wahnsinn, was jetzt ist. Ja, also wow.
Ja. Das Schwierige ist dann natürlich, wenn wirklich Drama ist, ja, was wirklich nahe geht, wenn es ans Eingemachte geht, das dann eben auch nicht so zu bewerten. Ja, und das ist das Drama jetzt wirklich, sondern es zu akzeptieren, es wertzuschätzen, ja, es ist da, aber...
Das Drama kommt erst durch die Bewertung.
Ich meine, es gibt ja schon diese harten Fakten, die einen betreffen können, ja. Aber dann durchaus, also das ist eine Kunst, sage ich mal, die wahrscheinlich dann doch erst durch Praxis, einem fähig macht, zu sagen, damit auch das lasse ich so stehen, wie es ist.
Genau, ja. Ayakema bekam ja diese Krebsdiagnose mit, ich weiß nicht, wann war es?
57 war sie damals alt.
Ja, und ihre Reaktion, an irgendwas muss man ja sterben. Mhm. Ja? Das ist cool. Ja. Ja, an irgendwas muss man sowieso sterben. Ne? Also ob jetzt Krebs oder Atemstillstand. Ne?
Weil ihr natürlich die Vergänglichkeit, das war so ein Konzept, was ihr so verinnerlicht hattet.
Ja, genau.
Was wir ja also versuchen also zu akzeptieren, die Vergänglichkeit immer wieder auch zu...
Ja, Vergänglichkeit ist das Gleiche wie Offenheit. Ja? Das ist synonym eigentlich. Ne? In jedem Augenblick ist Körper vergänglich. Der ist jetzt schon nicht mehr so, wie er vor einer Viertelstunde war. Ja? Und er wird in einer Viertelstunde wird der Körper nicht mehr sein, sondern das, was der Körper jetzt erzeugt, wird in einer Viertelstunde sein. Ja? Ja. Okay, wir wollen ja noch durch alle acht durchkommen, deswegen gehe ich mal weiter. Also das war rechtes Verständnis. Rechtes Denken. Das klingt jetzt so ähnlich wie das, was wir die ganze Zeit überlegt hatten. Aber damit ist gemeint, im Augenblick des Gewahrseins so zu gucken, was lohnt sich, was lohnt sich nicht, was verfolge ich, was verfolge ich nicht. Und in dem Moment, wo man sich gewahr wird, jetzt bin ich gierig, jetzt bin ich anhaftend, jetzt bin ich neidisch, jetzt bin ich sauer, jetzt bin ich dies oder das oder jenes, so die leiderzeugenden Gedanken, und deswegen heißt es rechtes Denken, die leiderzeugenden Reaktionen, denen keine Kraft zu geben, da nicht drauf einzugehen. Ne? So einfach, aha, Neid, interessant. Ja? Und man könnte sogar, das machen wir im tibetischen Buddhismus, Gegenmittel anwenden. Ne? Also wenn man merkt, jetzt kommt da Neid auf, dann übt man sich darin, demjenigen, auf den man neidisch ist, ein Vielfaches von dem zu wünschen, auf das man neidisch ist. Ja? Also wenn der gerade die süße Blonde abgeschleppt hat, die ich auch gerne angeflirtet hätte, dann wünscht man ihm, dass ihre zwei süßen Schwestern noch dazukommen und die ganze Nacht feiern. Ja, so. Das ist eine interessante Übung. Ne?
Ja? Das ist ein trickreich.
Ja, aber es hilft. Ja? Also man macht eine Mandala-Opferung draus. Ja? Man macht es groß und verschenkt es. Und hoffentlich hat er enorm, also hoffentlich haben sie alle vier riesen Spaß.
Aber das ist auch, ne, wirklich ein Amtsgemein.
Ja, ja, natürlich. Ja, also das sprengt es dann. Ne? Also wenn man ihm wirklich wünscht, dass er Spaß mit allen drei hat, dann hat der Neid keine Chance mehr. Ne?
Ja. Ja, wie macht man das genau? Man kann das natürlich geistig projizieren,
ja,
also so wie Manipulation, aber ob das Gefühl auch so ist, wie man das sich dann wünscht.
Ja, das beobachtet man. Man lässt dem Gefühl nicht sozusagen die Bühne. Das Gefühl kriegt nicht die Regie. Mhm. Ja? Sondern man kann entweder im Theravada macht man einfach, aha, das ist jetzt Neid, und dann guckt man sich den an. Und
Hindernisse, erkennt man auch die Hindernisse.
Ja, 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 ja. Und im Diamantweg, also im tibetischen Buddhismus, nehmen wir die Energie von diesem, ja, und drehen die aber rum und machen was anderes draus. Ne? Also stellen ihm, wie gesagt, wir wünschen ihm noch die zwei Schwestern dazu und dass wir die ganze Nacht Spaß haben. Ne? Und dann ist interessant, was passiert. So, ne? So, das, ne? Und Neid hat nicht mehr die Chance, sozusagen uns den Tag zu versauen. Ja.
Ich habe solche Schmerzen und ich stelle mir jetzt einfach vor, ich wünsche mir, dass ein Mann noch viel weniger Schmerzen hat, dass das alles gut ist oder so. Und ich merke, dass meine Spiegelneuronen innerlich, dass ich in eine Freude komme. Mhm. Also aus diesem Selbstmitleid komme ich raus in eine andere Perspektive, in eine offene Perspektive, dass es auch eben ohne Leid geht.
Ja.
Das finde ich spannend.
Ja, ja. Die Übung kenne ich jetzt so, dass man sagt, wenn man so wirklich richtig üble Schmerzen hat, dass man sagt, also jetzt, wo es mir sowieso so weh tut, lade ich allen Schmerz von anderen ein, auch noch herzukommen. Wenn der oben drauf kommt, tut mir sowieso nicht mehr weh, aber die anderen befreit es. Das wäre doch so eine Übung. Ne?
Ja, okay, muss ich mal ausprobieren. Also das andere war jetzt leichter.
Ja, ist gut. Also das, was befreiender ist, machen. Ne? Und das sind auch so Sachen, da ist auch gut ein richtiger.
Ich habe es nicht im Krankenwagen, da
Nee, da war es eher, wow, kraftvoll. Ne? Also so eher die Power, die dahinter steht. Ne? So, wow, ja.
Ne? Ja. Probier es aus, ich sag mal, wie es geht.
Ja, und sonst, sowas sind auch Themen, wo man gut mit einem erfahrenen Lama drüber sprechen kann, was ich nicht bin. Ne? Weil da sind so die Individualitäten sehr verschieden und da kann Lama sich besser einfühlen, was auch passt und so. Ich bin kein Lama.
Ist egal, es war ja trotzdem eine klasse Inspiration.
Ja.
Das fand ich echt gut.
Ja, okay, danke. Ja. Gut, also das wäre rechtes Denken. Von Gier, Böswilligkeit oder Zorn motivierte Gedankenmuster aufgeben und sie durch Gelassenheit, Geduld und Mitgefühl ersetzen. Also Mitgefühl war jetzt genau so eine Übung. Ne? Möge es den anderen gut gehen. Ne? Gelassenheit, Geduld. Also Geduld ist tatsächlich eine blöde Situation ertragen können, ohne zu rebellieren, ohne sich innerlich da jetzt, also im Stau stehen, an der Ampel stehen, wenn die Vorderfrau oder Vordermann abwürgt, in der Schlange stehen und vorne zählt jemand ganz akribisch jeden einzelnen Cent und eigentlich muss man schnell weg, aber die Kassiererin, der fällt dann auch noch die Geldrolle runter und sie muss die 400 Cent Stücke wieder aufsammeln oder was weiß ich, ne? Und da ist echt eine gute Übung, so sich nochmal klar zu machen, was macht froh? Nicht die Geschwindigkeit, mit der ich jetzt aus dem Laden komme oder dass ich als Erster an der Ampel wegkomme, sondern froh macht, unabhängig zu sein von dem, was passiert. Einfach in dem zu ruhen, was geschieht, ohne dass es anders sein muss. Ja? Und das ist die Übung von Geduld. Und ohne Geduld kein Erwachen. Und ohne schwierige Situationen keine Chance, Geduld zu entwickeln. Also sind die Leute, die gerade Schwierigkeiten machen, unsere geistigen Lehrer. Ja? Es gibt so Geschichten von Mönchen, die in ihrer Bergklause saßen und auf Geduld meditierten. Und da gibt es eine nette Geschichte, wie dann einer runterkam und sagte, ich habe jetzt ein Jahr lang auf Geduld meditiert. das klappt jetzt. Und sein Kollege stößt ihn an und sagt, ha, 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 ich habe gehört, du hast dich gelangweilt auf dem Berg und hast Kieselsteine gezählt. Und wer hat es gesagt? Na, nochmal. Das Problem ist, Geduld kann man nicht üben, wenn man alleine irgendwo in der Höhle sitzt. Geduld kann man nur üben, wo es schwierig ist. Ne? Also im Stau oder in der Kassenschlange oder wo auch immer Leute nerven. Ja? Und das ist echt, das ist geistige Übung dann. Ne? Also so wie es hier dann steht, rechtes Denken, in dem Augenblick, wo es wirklich doof ist, wo Zorn aufkommt, wo Ungeduld aufkommt, wo Gedränge innerlich entsteht, so ganz bewusst dem keinen Raum geben, das nicht auf die Bühne springen lassen und das Geschehen beherrschen lassen, sondern aha, das gibt's und ich ruhe jetzt in dem Raum drumherum. Ja? Ich konzentriere mich auf meinen Atem oder ich beobachte, mit welcher Hingabe die Sens gezählt werden. Das ist auch eine geistige Fähigkeit, die Hingabe. Ja? Oder. Ne? Oder ich mache mir klar, mein Glück hängt doch nicht davon ab, dass ich jetzt hier schnell durch die Schlange komme. Das ist doch nicht mein Glück.
Ja. Ich glaube, Tenzin Palmo ist, glaube ich, auch die tibetische Nachhörerin. Die war ja in der Höhle in Himalaya und hat 2 Monate lang ihre Augenkrankheit beobachtet, glaube ich, wie sie sich verändert und es ging dann irgendwann auch wieder weg.
Ja, also.
Sie konnte sich aber kaum versorgen, die war ja allein da oben in ein paar tausend Meter Höhe.
Ja. Aber das ist grundlegend gut. Alles, was geschieht, kann Anlass der Meditation sein. Ne? Also einfach beobachten. Ne? Beobachten, was ist los. Es gibt Leute, die springen aus einer Seilbahngondel raus, um zu beobachten, was passiert mit dem Geist, wenn man da raus springt. Natürlich mit einem Bungee-Seil dran. Ne? Aber das gibt's. Ne? So, und Geist beobachten, während man so mit 180 Stundenkilometer auf dem Boden zurast. Ne? So, das ist der Bereich Wissen und Verstehen. Und dann kommt jetzt der Bereich Verhalten. Rechte Rede, nicht lügen, hetzen, schimpfen, schwatzen, sondern wahr, zusammenführend, unterstützend, sinnvoll reden. Und da gibt's eine Anekdote, das werden jetzt sozusagen die Frauen nicht so gern hören, aber es ist Tatsache, die Mönche haben so ungefähr 180 Gelübde zu geben, wenn sie Mönche werden, also 180 Versprechen, die sie machen. Und dann kamen Frauen und wollten auch praktizieren und der Buddha hat gesagt, ja, aber es gibt Ärger. Und da haben sie gesagt, das ist egal, wir haben auch einen Geist. Und dann hat er gesagt, das stimmt, auch wenn die Hindus sagen, ihr hättet keinen Geist, aber ihr habt ganz sicher Geist. Und ihr könnt auch zum Erwachen erlangen, also gut, ich nehme auch Schülerinnen. Und dann hat er den Nonnen 100 Gelübde mehr gegeben, also über 300 noch Hirschenpirsch. Ne? Und die 100 zusätzlichen Gelübde haben alle was mit der Rede zu tun. Ne? Gut, wir sind heute Gesellschaften, wo zwischen Männern und Frauen nicht mehr so ein Unterschied ist und wahrscheinlich würde der Buddha den modernen Männern mindestens die 100 Gelübde auch noch geben und dann gibt es ja noch Facebook und da werden bestimmt nochmal 100 Gelübde fällig. Ne? Also rechte Rede, das ist eigentlich in den modernen westlichen Gesellschaften echt das, wo am meisten noch daneben geht. So, wenn nachher noch kommt, rechtes Handeln, also dass wir die ganze Zeit Wesen töten oder so, das kommt ja kaum noch vor. Ja, das, aber bei der Rede, da passiert jede Menge. Ne? Also wenn wir über die Kollegen reden, wenn wir über die Kunden reden, wenn wir uns über alle möglichen Leute aufregen, ja. Das ist einfach unheilsames Handeln. Es stiftet nichts Gutes, wenn man schlecht über Leute redet. Es stiftet nichts Gutes, wenn man lügt, ist sowieso. Es stiftet nichts Gutes, wenn man hetzt. Es stiftet nichts Gutes, wenn man Unsinn redet. Das ist eigentlich allen klar. Ja. Aber es ist so leicht. Ja. Und es ist so schwer, dieses Werkzeug irgendwie zu disziplinieren. Ne. Und da hilft nur üben. Und dann kommt's auch. Also weil man sieht ja, wie, also Teams auf der Arbeit, das ist ja so offensichtlich, ob die Kommunikation da so gut oder ob sie so schlecht läuft. Und da hängt so viel von ab. Und wenn man da mal dann rauskriegt, wie wichtig gute Kommunikation ist, dann ist einem das was wert. Und dann achtet man da auch drauf. Ne? rechtes Handeln. Nicht töten, sondern Leben schützen. Nicht stehlen, sondern großzügig sein. Keine illegitimen sexuellen Handlungen. Nicht töten, sondern Leben schützen, das ist klar. Also klar, Menschen töten geht gar nicht. Und Tiere töten, um sie aufzuessen, auch nicht. Wenn das Tier schon seit 6 Wochen tot ist und da ein Stück Fleisch in der Tiefkühltruhe liegt, ist aus buddhistischer Sicht die Verbindung jetzt nicht so direkt, dass es da ein ethisches Verbot gäbe, das zum Fleischessen. In den buddhistischen Ländern gibt es nicht überall Vegetarier. Ja, das ist einfach so. Und auf 4000 Meter Höhe in Tibet sowieso nicht, weil da wächst nichts, was Menschen essen können oder wenig. Aber direkt ein Tier töten, um es aufzuessen, aus buddhistischer Sicht. Also Metzger, gibt keine buddhistischen Metzger in dem Sinne. Ne?
Also nur wenn es ums Überleben geht.
Ja, das ist natürlich, sonst man würde nicht töten, um es aufzuessen. Ne? Überleben ist was anderes. Ne? Ja. Und dann steht hier, nicht stehlen, sondern großzügig sein. Und also eigentlich heißt es wörtlich, nicht nehmen, was einem nicht gegeben wurde. Und also da fällt auch Steuerhinterziehung darunter, da fällt auch drunter andere übers Ohr hauen oder so. Eigentlich ist es eine Verwirklichung von dem, was wir vorhin sagten, die Dinge nicht so wichtig nehmen. Ja? Wichtiger ist, dass man gelöst ist von der Bedeutung der Dinge und dann ist es einfach, das sind die Dinge nicht, das ist das Glück nicht wert, dass man es aufs Spiel setzt, dass man jetzt für irgendwelche Dinge da stiehlt oder betrügt. Ja? Dafür ist das eigene Glück zu kostbar, als dass man es aufs Spiel setzt mit Stehlen oder Betrügen. Ne? Die Dinge bringen es nicht. Ja? Und auch diese Gier auf irgendwelche Konsumgüter oder so. Ja? Also man wird nicht froh davon, wenn man alles Mögliche braucht, um glücklich zu werden. Ja? Es wird ja nie genug. Ja? Also reich fühlt man sich, wenn man immer ein bisschen weniger braucht, als man gerade hat. Ja? Das ist der Trick, reich zu sein.
Verlangen ist ja tückisch, weil es oft nicht sofort als negativ erkannt wird. Ne?
Ja, aber es hat einen Suchtcharakter. Ne? Also es findet, wenn wir da nicht irgendwann uns davon lösen, findet es kein Ende. Es gibt ja kein Genughaben. Ne? Das ist das Problem. Das müssen wir selber einführen. Ne?
Das heißt, die Jagd nach Erleuchtung?
Mhm. Ja, wenn es so materiell wird. Und es gibt so Phasen. Ja, also ich kann mich noch erinnern, so ganz am Anfang, da gab es auch noch viel mehr so tibetische hohe Rinpoches, die im Westen da die ganzen Einweihungen und so gegeben haben. Wir haben uns gegenseitig unsere Bücher gezeigt, so wo wir eingetragen haben, was wir alle schon für Einweihungen haben oder so. Ne? Oder wie viele Mantras, wie viele Malas wir davon dem Mantra schon gemacht haben oder dem oder so. Ja, das wäre genau das. Ne? Am Anfang kann man das fast nicht vermeiden, die Begeisterung für diese Praxis und so, das verliert sich. Die Lehrer haben da auch viel Humor dafür und nehmen einen hoch und dann lacht man selber drüber und dann, ja, wir sind so, ne, dass wir am Anfang auch das dazu nehmen, ja, und irgendwann wirkt dann die Eigendynamik dieser Methoden und dann verliert sich das. Ja. Es ist dann peinlich, wenn man dann ankommt und sagt, ich habe schon Segen von dem und dem oder ich habe bei dem und dem Lama Zuflucht genommen oder so. Ne?
Ich habe mich nur 10.000 Mal und nicht 100.000 Mal niedergeworfen. Oder wie viel sind das?
100.000, ja, ja.
100.000.
Ja, genau. Ja, also das sind so, tatsächlich sprechen wir nicht viel darüber, wer hat jetzt was meditiert und was gemacht und so. Und wir geben uns auch nicht gegenseitig Schulterabzeichen, welche Stufe der Verwirklichung oder so ist. Das Man merkt sowieso oder man merkt nichts. Ja. Dann stand hier noch keine illegitimen sexuellen Handlungen. Und was könnten jetzt illegitime sexuelle Handlungen sein? Der Buddha hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, wer mit wem, wann, bei welcher Beleuchtung und zu welchem Zweck ins Bett geht. Da gibt es fast keine Regeln. Es gibt nicht mal eine buddhistische Ehe. Weil was zusammenkam, wird auseinandergehen. Also was soll man da ein Ding draus machen? Ja? er hat nur geraten, kein Leid zu verursachen mit Sexualität. Also Freude stiften mit dem Körper ist in Ordnung und Leid zu stiften ist halt unheilsam. Ja. Und dann hat er noch gesagt, wer sicher Leid bringt, ist Paare auseinanderbringen. Das sollte man nicht tun. Wer sicher Leid bringt, ist, und da heißt es wörtlich, sexuelle Begegnungen mit Leuten, die unter dem Schutz ihrer Eltern stehen. Gemeint sind Minderjährige und vielleicht auch Behinderte. Ja. Und was er noch gemeint hat, das war's eigentlich. Keine Paare auseinanderbringen und nicht mit unter Schutz der Eltern stehenden Leuten. Genau, das war alles. Und auch da das Thema, was ist es für ein Glück, wenn das auf dem Leid von anderen beruht? Also das macht ja nicht froh. Ja. Das macht einfach nicht froh, wenn man selber irgendwas tut, was anderen Leid bringt. Dann kommt was Interessantes, rechter Lebensunterhalt. Und das heißt, dass man sein Geld auf anständige Weise verdient. Und anständig definiert er hier. Ne? Also nicht durch das Töten von Lebewesen Geld verdienen. Nicht durch den Schaden an lebenden Wesen, an fühlenden Wesen Geld verdienen. Also keine Herstellung und Handel von Waffen, Rauschmitteln, Giften. Das Handeln und Töten von Tieren wird ausgeschlossen und alle Arten von Betrug werden ausgeschlossen. Wobei er das sind keine Gebote, sondern Ratschläge. Ne? Und was ist der Nutzen davon? Dass man sich kein Drama schafft mit dem Lebensunterhalt. Das ist ja schon viel Zeit, die da reingeht. Und wenn man jeden Tag was tut, da schleifen sich Gewohnheiten ein, die kriegt man nur schwer wieder raus. Und das andere ist, es hat Rückwirkungen. Und wenn man jeden Tag was Heilsames tut als Beruf, hat es andere Rückwirkungen auf den Geist, als wenn jeden Tag Schaden verursacht. Ja? Also jeden Tag andere betrügen, das möchte man am Ende des Lebens nicht mitnehmen. Ja? Und jeden Tag den Wesen helfen, gibt eine ganz andere Rückmeldung, da geht man anders aus dem Leben. Ja? Also ja, gab es zu Buddhas Zeiten noch nicht, aber vermutlich hätte er geraten, beim Investieren genau das mit dem rechten Lebensunterhalt zu berücksichtigen. Also nicht in Waffenhandel investieren, nicht in Gifthandel, nicht in Rauschgift investieren, nicht in das Töten und Handeln von Tieren investieren. Ne?
Also Gewinnmaximierungen, das ist ja eigentlich auch so ein Problem, dass ja die Getriebe ja kaputt gehen, weil...
Ja, das ist ja dieses Extremprinzip von Gier. Ne? Es ist schon in Ordnung, dass man Geschäfte macht, dass ein Mehrwert erzeugt wird. Und unter ehrlichen, anständigen Geschäftsleuten ist es so, dass der Mehrwert, der geschaffen wird, dann als Gewinn rauskommt. Ja? Man kriegt ein paar Rohstoffe, jeder ist für sich so und so viel wert und dann macht man daraus ein Produkt und es hat einen Mehrwert. Und den Mehrwert kriegt man, wenn man das Produkt verkauft, dann als Gewinn. Das ist in Ordnung. Und auch der Händler erzeugt einen Mehrwert. Es bringt ja nichts, wenn das Produkt beim Produzenten steht und der Konsument wohnt ganz weit weg. Und der Händler nimmt es dann dem Produzenten ab und bringt es zum Konsumenten und das ist auch ein Mehrwert. Und das ist in Ordnung. Ja. Aber da, wo es dann betrügerische Ausmaße annimmt, wo es Ausbeutung wird. Genau. Genau. Da, wo es eine Ausbeutung gibt, da wird es dann...
Das ist ja speziell, denke ich, genau. Und so weiter. Das sind ja alles Länder, ja. Die im Grunde da...
Ja. Es gibt einen Wirtschaftswissenschaftler, der heißt Brodbeck, mit Dora geschrieben, Brodbeck. Der hat eine ganze buddhistische Ökonomie geschrieben. Also so ein dickes Buch, das gibt es im Internet als PDF. Da kann man das tatsächlich mal im Detail studieren, was der aus den wenigen Hinweisen, die der Buddha hier gegeben hat, für die moderne Welt rausgezogen hat. Und auf das Thema geht er sehr intensiv ein. Also was ist anständiges Geschäfte machen? Und das ist in Ordnung. Ja, aus buddhistischer Sicht ist ein Geschäft nichts Schlechtes.
Das ist ein Tausch.
Genau. Ja, wenn es fair ist. Ja, wenn es für beide Seiten gerechtfertigt ist und beide einen Nutzen davon haben. Ja, aber wenn es Ausbeutung ist, wenn es eben diese grenzenlose Sucht und Gier wird, wenn es kein Genug mehr kennt, da ist dann fertig.
Ja. Ja, Brodbeck?
Brodbeck.
Brodbeck.
Ne? Wie das Brot, aber mit Dora.
Brodbeck.
Die Brodeln.
Das Brot mit Brodeln.
Genau.
Ja.
Und Beck, aber wie Beckle.
Nee, Beck. Brodbeck. ECK, ne? Ja, den kann man mal, also der, das ist online, das ist sein Buch da, ein dickes 400 Seitenwerk PDF. Ne?
Mhm. Darf ich noch was dazu fragen?
Ja.
In Bezug auf die Unterstützung deren Systeme, also in denen ihre Gier macht, Tierestötung, Experimente und so weiter, wenn man jetzt da, sage ich, beschäftigt mit solchen Systemen, beschäftigt, also zwar anständig seine Arbeit tut, im besten Sinne für die führenden Wesen, dennoch wissen, dass man in Institutionen angehört, die eben bloß auch sehr herbe und Tötungen, Experimenten, zum Betrug, zum Missgunst. Ich meine, es gibt beide Seiten natürlich, aber es gibt, wie, inwieweit macht sich dann dieser Mensch, der in diesen Institutionen tätig ist, wenn auch man sich nicht konform geht mit vielen Dingen innerhalb, schuldig, karmisch, was aufbürden.
Also da hat der Buddha geraten, ich sag mal, zu einer vernünftigen Haltung. Weil Samsara ist nicht in Ordnung. Man kann in Samsara nichts tun, was nur gut ist. Ja, jede Wirkung hat Nebenwirkungen. Jede Handlung erzeugt Nebenfolgen, die man nicht beabsichtigt hat. Man kann es in Samsara nicht nur gut machen. Und dazu zwei Beispiele. Ein altes aus der Zeit des Buddha. Da gab es noch eine zweite Gruppe, die zu der gleichen Zeit so groß geworden ist, die Jains. Und die haben das versucht. Die haben gesagt, man soll überhaupt kein Wesen schaden. Ja? Und dann haben sie den Boden vor sich gefegt, haben keine Kleidung getragen und Atemschutz vor dem Mund. Und der Buddha fand es unpraktisch, ja, fand es extrem. Und dann gab es vor 40 Jahren Kalo Rinpoche, ein großer tibetischer Lehrer, so ein richtiger, noch der so 30 Jahren in Höhlen gesessen und meditiert hat, also einer, der es konnte. Der wurde in die USA eingeladen, 80er Jahre so, um ein buddhistisches Zentrum zu eröffnen. Und dann hatten sie ein riesiges Bankett, so alle wichtigen Leute eingeladen und vegetarisch aufgetragen. Und Kalo Rinpoche fragte nach einem Steak. Und da gingen die Gesichter überall so kurz ins Entgleisen. Er merkte das. Und dann sprach er seinen Toast, nachdem er sein Steak dann auf dem Teller hatte, sprach er seinen Toast und meinte, ihr habt ein vegetarisches Essen bestellt, das zeigt, ihr habt Mitgefühl. Und da klopften sich alle schon innerlich auf die Schultern und er sagte, aber ich sehe, ihr trinkt Tee. Und wenn ihr dran denkt, da wurden Tiere von unten aus dem Boden nach oben und von oben nach unten geschoben, als der Boden gepflügt wurde. Die kamen alle ums Leben. Ja? Und dann wurden diese Teepflanzen mit Gift gesprüht und dann die Frauen, die ihre Hände kaputt machen, wenn sie die Teepflanzen pflücken. Die armen Esel, die da über die Berge geprügelt werden mit den Teeladungen auf dem Rücken und die Händler, die ihre Seele verkaufen, um über die Runde zu kommen. Ihr könntet ebenso gut eine Tasse Blut trinken. Prost. Er wollte damit jetzt nicht das Trinken von Tee ethisch in Frage stellen, sondern man kann es in Samsara nicht nur gut machen.
Aber das widerspricht ja gerade das, was du vorhin gesagt hast bezüglich des Fleisch und eben das Töten von Tiere. Wenn nicht, wenn keine Notwendigkeit besteht, habe ich verstanden, sollte man das sein lassen. Und hat er ja im Grunde, er hätte anders und dennoch, ich meine, ich verstehe jetzt das, aber das widerspricht
ja. Ja, also er hätte ganz sicher nicht gesagt, schneidet mir jetzt von dem Kalb da ein Stück ab, ja, wenn das Kalb da noch lebend auf der Wiese steht, das wäre total unbuddhistisch. Ne? Ein lebendes Tier jetzt umzubringen, weil man es jetzt essen will. Aber wenn das Tier sowieso schon seit Tagen oder Wochen tot ist.
Ja, aber das musste mal unmittelbar getötet werden. Also insofern.
Ja, aber es gibt keine Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen dem Steak, was sich der Lama auf den Teller bestellt hat, und dem Kalb, das schon gestorben ist.
Auch wenn 6 Wochen später ist.
Naja, der Punkt ist, dass in Samsara wird nichts nur gut. Also irgendein Tod muss man sterben. Und da gibt es noch eine dritte Geschichte von dem Lama Gyanen Rinpoche, auch so einer, der so richtig gut war. Zu dem kamen Schüler, die hatten sich einen Bauernhof gekauft und haben dann entdeckt, dass im Dachgebälk Würmer sind. Und dann kamen sie zu Rinpoche und haben ihm ihr Leid geklagt. Also wenn wir jetzt die Würmer lassen, dann bricht das Haus zusammen. Also uns wurde geraten, dass mit Gas, dass die Würmer sterben. Was sollen wir jetzt tun? Und Rinpoche, das sind die Probleme, wenn man einen Bauernhof hat. Ja? Also,
Die Lebensmittel muss man doch totschlagen.
Also wir haben tatsächlich auch eine Mottenfalle da. Ne?
Ja,
also ich habe immer...
Ich sehe jedes Mal, was machst du denn jetzt?
Ja.
Ja, und dann denke ich, kriegst du denn raus? Nein, man fängt sie ein und packt sie raus. Und da ärgert sich natürlich der Nachbar sicher drüber.
Ja, es ist auch nicht so nachhaltig. Also was ich dann mache, ist tatsächlich, dass ich, wenn ich das Ding aufhänge, dann spreche ich ein paar Mantras drüber, dass sozusagen sie da den Segen kriegen. Und wenn sie dann da tot sind, dann kriegen sie auch nochmal kräftig Mantras. Und so versuche ich es. Ne? Also ich habe gute Wünsche und es gibt ja auch die Geschichte von dem Mönch, der Verwirklichung erlangt hatte, aber der war so ein schräger Typ, dass niemand mit ihm befreundet war. Und der Lehrer hat dann eines Tages gesagt, okay, du kannst jetzt lehren, geh in die Welt, guck, was du machen kannst. Und niemand hat sich für ihn interessiert. Er hatte einfach keine Freunde und keine Verbindungen. Und dann kam er wieder zurück zu seinem Lehrer und hat gesagt, keiner will was von mir. Und dann hat der Lehrer gesagt, oh, dann geh mal in den Wald, da gibt es unzählige Wesen. Und dann ist er in den Wald und dann hat er gedacht, oh, Ameisenhaufen, das ist gut, da sind unzählige Wesen. Dann ist er zu dem Ameisenhaufen und hat Mantras gesprochen und so laut, dass jede Ameise hat vibriert vom Mantra. Ne? Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. 30 Jahre später hatte er viele Schüler. Die waren nicht so klug, aber sehr emsig. Also man schafft eine Verbindung. Jede Motte, die deswegen stirbt, weil sie bei mir im Schrank gelandet ist, die hat eine Verbindung mit mir, die darf später wiederkommen und sich jede Hilfe holen, die sie brauchen kann. Okay. Ja?
Nochmal zu dem Fleisch jetzt. Wenn ich jetzt aber mir Schweinefleisch kaufe, auch wenn das schon 3 Monate tot und eingefroren ist, ich weiß aber, wie die Schweinehaltung stattfindet, dass diese Tiere enorm leiden, weil sie eben ökonomisch, aber sehr fies gehalten werden.
Ja.
Dann habe ich ja den Zusammenhang.
Ja.
Dann versuche ich natürlich, das zu vermeiden.
Ist auch in Ordnung. Also alles, was man mit heilsamer Motivation tut, ist in Ordnung. Und wenn man, also bei uns muss man nicht unbedingt Schweinefleisch essen. Man kann gut ohne leben. Zudem ist die Frage, wie gesund ist es oder so. Ne? Und ich war selber 12 Jahre lang Vegetarier und ich habe ausgerechnet am Karmapa International Buddhist Institute in New Delhi zu Weihnachten 1994 wieder angefangen, Fleisch zu essen, weil ich so krank wurde von dem Essen bis da in Nordindien. Das ist nicht die schöne südindische Küche. Nordindien hat eine sehr ärmliche Küche und ich wurde so krank und da gab es Hühnchen und ich war wochenlang krank gewesen und mit dem Hühnchen habe ich mich wieder hochgepäppelt. Also ich habe 12 Jahre Vegetariertum am sozusagen zentralen Karmapa-Institut, was sozusagen die Herzkammer unserer Tradition ist. Da habe ich wieder angefangen, Fleisch zu essen, um wieder auf die Beine zu kommen. Und bis jetzt ist es so, bei uns zu Hause gibt es kein Fleisch, außer ab und zu samstags mal Hähnchentag. Ne? Ab und zu. Und dann holt Jessica tatsächlich die Öko-Hähnchen, die so richtig teuer sind. Ne? Also da 15 Euro oder was für so ein Hähnchenbraten da, ne? Ja. Jetzt 1, 2 oder war es richtig so?
Ja. Kann man sagen, dass es eigentlich quasi um die direkten, Spuren, die man seinem eigenen Geist hinterlegt, sozusagen, dass es darum geht.
Genau.
Dann hat man diesen tollen Trick, man sucht sich irgendeinen Doofen raus, der das Tier schlachtet und wenn man ihn beauftragt, hat man es auch wieder.
Ja, das ist auch zu billig.
Aber wenn man es kauft, hat man zumindest nicht selber diese negativen Spuren vom Töten in sich drin.
Ja.
Das ist irgendwie schon so ein bisschen Trick, wenn man darüber nachdenkt.
Ja, es ist die Frage, die Kunst des Möglichen. Buddha lehrt den mittleren Weg jenseits der Extreme. Und man kann sich natürlich aus allem einen Trip machen. Und dann sind wir wieder hier bei Punkt 1. Ja? Wo machen wir die Dinge so manifest, dass sie uns mehr Probleme machen, als dass sie uns befreien? Ja? Also, man kann in Samsara nicht alles richtig machen. Das ist einfach so. Irgendeinen Tod stirbt man immer. Ja? Das ist das Problem von Samsara. Sie noch und dann oder direkt dazu?
Ich wollte nur ganz kurz fragen, im Kreislauf der Wiedergeburten, wenn man davon ausgeht, ist das hinterlegt, dass die Tiere letztendlich auch wieder erscheinen in irgendeiner Form jetzt als Tier?
Ja, oder sind fühlende Wesen. Ja.
Können die sich auch höher entwickeln oder ist Tier dann in der Reinkarnation?
Als Tier baut man eher Karma ab, manchmal auch auf. Und wenn man sozusagen Tierkarma weiter aufbaut, dann bleibt man so lange, bis man irgendwann so viel Tierkarma abgebaut hat, dass man wieder als Mensch kommt. Aber als Mensch heißt es auch nicht, dass man es gut hat. Es hat mehr Chancen. Aber ob man das daraus was macht oder nicht, ist offen. Und dann gibt es die kostbare Menschengeburt. Das ist die Menschengeburt, wo man die inneren und äußeren Bedingungen für Befreiung findet. Und das passiert per Zufall extrem selten. Das ist eigentlich auch Karma, gutes Karma. Und wenn dann sozusagen mal ein Leben ist, wo so ein Seil baumelt, an dem man sich aus Samsara rausziehen kann, dann sollte man das ergreifen. Das kommt nicht mehr von selbst.
Ne? Also alle führenden Wesen sind sozusagen in dem Kreislauf drin.
Ja, genau.
Wenn man das also jetzt für sich annimmt, dass es so etwas gibt.
Genau.
Ja, genau. Außer die Pflanzen, das ist
nicht. Aus buddhistischer Sicht nicht, aber wir haben den Dalai Lama gefragt und wollten so die Abgrenzung und so, und dann hat er sich in so eine Topfpflanze vertieft, die vor ihm aufgebaut war, verweilte da ein paar Minuten, kam wieder raus und sagte, I don't know. Also die Frage ist, wie weit runter geht es auch, ne? Wenn da die ganze, also in unserem Darm sind, ich weiß nicht, wie viele Millionen Amöben, und Billionen von Bakterien. Also es gibt immer so die Frage, sind wir mehr oder unser Darm? Also im Darm sind mindestens genauso viele Bakterienzellen wie in unserem ganzen Körper sonst Zellen. Also sind wir überhaupt wir? Ne? Mhm. Ne? Oder wer hat da die Mehrheit oder so? Ne? Das sind spannende Fragen. Und da hat der Dalai Lama uns zum Glück nicht in jedes Detail weiter aufgeklärt. Weil sonst kriegt man Probleme, wenn man auch Salat nicht mehr essen darf. Ne? Wenn der als fühlendes Wesen gelten würde, dann hätten wir echt Probleme.
Ja. Ja. Vorhin, ich wollte noch nur dazu sagen, es geht ja nicht um die strikte Einhaltung von Geboten und um Schuld und Sühne, sondern letztendlich, du hast es ja genannt, um das Verständnis von Karma und auch der Kenntnis von den bedingten Entstehen und Vergehen von alles.
Ja.
Also alles, was vor uns war und alles, was hinter uns war, das im Moment durch diese Bedingungen entstanden ist.
Ja.
Und alles, was jetzt passiert, alles danach beeinflussen kann.
Ja. Und auch bei Karma darf man das nicht missverstehen als etwas Absolutes. Karma ist auch abhängig, nämlich davon, dass da eine Ich-Illusion ist, an die sich das Karma andocken kann. Wenn die Ich-Illusion aufhört, hört das Karma auf. Ja, also man muss nicht alles, das ist eine hinduistische Idee, dass man alles noch durchleiden muss, bevor man befreit wird. Aber aus buddhistischer Sicht ist es nicht so, dass man das alles durchleiden muss. In dem Moment, wo die Ich-Illusion aufhört, ist der Ring weg, an den sich das Karma anhaken kann. Ja? Und insofern...
Ja. Ja, aber dann bin ich dann somit nicht gebunden an meine Handlungen, die vielleicht gewirkt. In dem Moment, wenn Ich-Losigkeit oder eine Ich-Losigkeit eintritt, bin ich dann nicht mehr gebunden an jenes,
was... Dann ist man befreit. Das ist der Punkt von Befreiung.
Das heißt, diese Schuld und Sühne oder eben das Abtragen dann vom Karma oder gibt es dann nicht mehr in dem Moment. Wenn ich das aber im Positiven, würde das auch heißen, dass Menschen, die extrem boshaft oder eben schändlich gehandelt, natürlich ihnen bewusst wird, dann ihrer Taten, auch sie eventuell sich befreien.
Ja.
Gehen wir von aus.
Ja.
So hört das auf.
Ja.
Es ist keinerlei.
Ja. Also genau dafür gibt es ein Beispiel in unserer Linie Milarepa. Der war jugendlicher Intensivstraftäter mit 35 Morden und hat danach angefangen zu praktizieren und hat in einem Leben Befreiung erreicht. Ja. Und erwachen. Ja. Ohne das Karma durchleiten. Das war sein Motiv. Er wollte das nicht mit ins Grab nehmen. 38 Morde oder 35 oder wie viel. Ne?
Wie ist er denn drauf gekommen überhaupt?
Ja, weil da gab es schon buddhistische Lehrer in Tibet zu der Zeit, ein paar Nyingma-Lehrer.
Die haben bei ihm ein Bewusstsein dafür geweckt.
Ja. Tschüss, gute Zeit.
Es gab ja auch viele, die Buddha nach dem Leben getrachtet haben.
Ja, gab es auch. Sein eigener Bruder, ne, hat versucht, ihn umzubringen. Ja. Gut. So, wir haben noch eine letzte hier. Die noch in den Bereich Handeln gehört, die heißt rechte Bemühung. Und was heißt das jetzt? Das heißt, ist ein bisschen so ähnlich wie dieses rechte Denken. Wir haben gesagt, wenn so Störgefühle im Geist aufkommen, denen nicht die Bühne geben, ja? So, sondern so diese Ketten, die sich dann ergeben, normalerweise abbrechen und entweder mit Gegenmittel oder mit Geduld, mit Gelassenheit, mit Mitgefühl. Und hier kommt jetzt eine Übung, wo man noch früher versucht einzugreifen. Und da geht es um diese beiden Grundbewegungen von Anhaftung oder Abneigung. Alles, was wir als angenehm empfinden, da kommt sofort mehr davon. Alles, was wir als unangenehm empfinden, da kommt sofort weg. Ja? Und genau diese Regung wahrzunehmen und daraus keine Ketten entstehen zu lassen. Ja? Weil auf dem bauen die Störgefühle überhaupt erst auf. Wenn das unangenehm erlebt wird und so diese Abneigung kommt, dann kommt erst alles andere, Neid oder Zorn oder Ärger oder was, das kommt da drauf. Und hier ist die Übung tatsächlich so gewahr zu werden, dass man in dem Moment, wo man merkt, mich stört jetzt was, schon wach wird, gewahr wird und daraus nichts weiter entstehen lässt, sondern das einfach ins Leere laufen lässt.
Das ist wie Chitta-Nupassana, also Achtsamkeit auf den Geist.
Ja, genau. Und dann ist es das Gleiche mit Anhaftung. Also wenn irgendwas angenehm ist, und das ist ein bisschen tückischer, ja, weil das hat man ja gern und da wird es dann klebriger. Aber auch da dann gewahr zu werden, in dem Moment, wo es passiert, es wieder sich auflösen zu lassen. Ja, also es kam aus dem Raum und es wird auch wieder in den Raum verschwinden, aber eben ohne, dass es Kettenreaktionen auslöst. Ne? Und das ist schon, soll man sagen, das geht schon über in die meditativen Übungen, die dann gleich noch kommen. Was auch dazu gehört, wenn heilsame Geisteszustände entstehen, also auch dessen sich gewahr werden und dann so die auch den Raum geben. Ja? Also wenn Mitgefühl aufkommt, wenn Großzügigkeit aufkommt, wenn irgendwelche heilsamen Haltungen aufkommen, die dann zu sagen, wow, ja, genau. Herzliche Einladung, mehr davon. Das ist diese sechste Übung, rechte Bemühung. Und dann kommen wir auf die zwei Pfade, die mit Meditation, also mit der mittleren Säule zu tun haben. Die heißen rechte Achtsamkeit und rechte Einsgerichtetheit. Und eigentlich sind es Schiene und Lacton. Aber hier in dem Theravada wird es nochmal ein bisschen feiner unterteilt, aber eigentlich ist es Schiene und Lacton. Schiene auf Tibetisch heißt Shamatha auf Sanskrit und das bedeutet die Übung der Geistesruhe, also die Fähigkeit, den Geist da zu halten, wo man ihn haben will. Das, was wir vorhin geübt haben, einatmen, ausatmen. Ja? Und das geht aber mit jedem anderen Objekt der Erfahrung auch. Und da machen sie es dann im Theravada so, dass sie wirklich jede Körperempfindung untersuchen. Also die Achtsamkeit, die Einsgerichtetheit auf jede einzelne Körpererfahrung und später dann auf jede einzelne Geistesregung. Der Johannes hat ja davon viel erzählt hier und der übt es ja auch, der wird auch im Mai wieder einen ganzen Tag lang diese Übungen anleiten. Im tibetischen Buddhismus ist es eher so, dass wir diese Achtsamkeit nicht auf konkrete, auf unmittelbare Erfahrungen richten, sondern auf die Qualitäten des Geistes richten. Also auf Mitgefühl, auf Weisheit, auf Wohlwollen, das dem Geist innewohnt oder was wir da eben an Meditation haben. Ne? Und das ist nochmal das gibt nochmal eine andere Rückwirkung im Geist. Ne? Wenn man sich auf die Qualitäten einstellt, dann merkt man, die sind ja da, die sind auch immer da. Ja? Und die braucht man nicht erzeugen, die brauchen keine Ursache, sondern die entstehen daraus, dass der Geist an sich weit ist. Ja, wenn Geist an sich weit ist, ist er liebevoll. Das, ja. Und wenn Geist Raum ist, dann ist er unzerstörbar. Daraus entsteht Furchtlosigkeit. Oder das ist sozusagen, Furchtlosigkeit ist die Konsequenz davon. Und das ist Geistesruhe. Und dann kommt als letztes hier rechte, hier heißt es komischerweise rechte Einsgerichtetheit, aber das wäre dann eigentlich Lacton, also die Vertiefung oder Vipassana, wie es auf Sanskrit heißt, dass man mit dieser Fähigkeit, einsgerichtet wahrzunehmen, jetzt nicht die Erlebnisse anguckt, also den Atem oder was auch auf was man gerade meditiert, sondern in den Geist selber guckt. Ja, also was guckt gerade? Was ist sich gerade gewahr? Ja. Und das ist, was der Buddha unter diesem Baum vor 2055 Jahren neu eingeführt hatte, was es vorher nicht gab. Geistesruhe-Meditation gab es schon lange, aber diese Fähigkeit, mit dieser Einsgerichtetheit das zu gucken, was guckt, ja, das war neu. Und das hatte den befreienden Charakter. Weil wenn man mit der Fähigkeit genau zu gucken, das anguckt, was guckt, dann entdeckt man, dass das, was guckt, offene Weite ist, durch nichts eingeengt, durch nichts bedingt, sondern voll von Qualitäten. Man entdeckt die Natur des Geistes. Ja, man wird ein Buddha. Man erwacht aus der Illusion der Erfahrungen in den Zustand dieser Nicht-Identifikation mit den Erfahrungen, sondern des Gewahrseins dieser unbegrenzten Weite. Und das gibt es dann bei uns in der tibetischen Form, entweder indem wir am Schluss dieser Meditation mit diesen Buddha-Aspekten verschmelzen, wir werden selber der Zustand von liebevoller Augen oder von Amitabha oder was auch, und da ruhen wir in dieser Weite. Und am Anfang ist es ein bisschen simuliert, aber mehr und mehr ist es wirklich eine Erfahrung. Oder es gibt die formlose Mahamudra-Meditation, die wir hier mittwochs immer üben, wo man quasi ohne auf etwas zu meditieren, ohne sich mit etwas zu identifizieren, direkt den Geist untersucht. Da werden dann so Anleitungen gegeben, die einem helfen. Ja. Ist der Geist grün? Ja. Und dann meditiert man auf den Geist, welche Farbe hat er denn? Und dabei entdeckt man, Farbe ist ein Erlebnis, aber nicht der Erleber. Ja. Und genau darum geht es, die Natur des Erlebers zu erkennen mit solchen Fragen. Ja. Riecht der Geist nach Käse? Ja. Und solche Fragen halt. So, das sind die acht, der ist der edle achtfache Pfad. Was es für den Alltag bringt, war, glaube ich, deutlich geworden. Was es für eine Ethik mit sich bringt, war auch deutlich geworden. Vielleicht diese letzten beiden, die Meditation, Geistesruhe und tiefe Einsicht noch im Alltag. Dafür braucht man tatsächlich Ruhe. Also man muss sich die Zeit nehmen, man braucht einen Ort, wo man einigermaßen ungestört ist, wo nicht dauernd Leute zum Schaufenster reingucken, was macht der denn da oder was macht die denn da, sondern wo man einfach so eine Laborsituation hat. Ja? Also der Meditationsraum ist das Labor des Geistes. Und was enorm hilfreich ist, um den eigenen inneren Schweinehund zu überwinden, sich mit anderen zu meditieren, verabreden. Ja. Also das eine ist so, miteinander ist es tatsächlich so, dass das so sich gegenseitig verstärkt, die Erfahrung der Meditation. Und man selber hat ja Tagesform. Ja, manchmal ist man total gut drauf und ganz klar im Kopf und andere Tage, da ist es weniger. Und in der Gruppe sind immer welche, die gerade ihr Top haben und immer welche, die gerade so ein bisschen im Tief sind. Und es gleicht sich gut aus. Die so gerade dann in der Euphorie Gefahr schweben, die können dann von ihrer Energie abgeben. Und diejenigen, die gerade so im Tief hängen, die werden von den anderen mitgezogen. Und das andere ist, dass man hingeht. Ja, also sonst, wenn man sich zu meditieren mit sich selbst verabredet, noch schnell den Anruf machen, oh, heute ist die Steuererklärung wichtig. Ja, es gibt alle möglichen Gründe, warum es jetzt gerade nicht geht. Ja, und die Disziplin ist echt so, dass man jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder so den Popo aufs Kissen kriegt, das ist echt nicht leicht. Aber wenn man sich verabredet hat und man weiß, die Freunde rechnen damit, dass ich komme und die brauchen mich, und außerdem ist auch schön, die Freunde zu sehen. Und das ist also mindestens die zweimal in der Woche, wo man sich mit anderen verabredet hat, kommt man aufs Kissen. Und es ist wahrscheinlich doppelt so oft, wie wenn man sich nicht verabredet hätte oder vierfach so oft.
Ne? Theravada wendet man sich ja zur Motivation auch dem Triple Gem am Anfang hin. Ich weiß nicht, im tibetischen auch so,
das ja.
Buddha, Dharma, Sangha.
Genau, ja, das machen wir immer. Also jede Meditation beginnt damit. Okay. Und Sangha ist tatsächlich eine der drei Juwelen. Ne? Das wird immer unterschätzt, die Bedeutung von Sangha. Ne? Aber es ist enorm. Also deswegen ist so ein Zentrum auch so wichtig. Und deswegen ist wichtig, dass es ein altes Haus ist und nicht einfach eine gemietete Wohnung, sondern es ist immer wieder Anlass herzukommen und miteinander an dem Haus zu bauen. Und wir bauen nicht an dem Haus, wir bauen an uns, wenn wir hier bauen. Ja, weil so miteinander ein Haus zu bauen, ist jede Menge sich aneinander abschleifen. Ja. Und das ist enorm nützlich. Ja. Man kann Das ist so der Spruch, man kann mit dem Ego gegen die Sangha gehen oder mit der Sangha gegen das Ego.
Man kann also mit der Nichtanhaftung auch große Verbindlichkeiten eingehen.
Ja, natürlich. Ja, also natürlich.
Das ist schon auch eine Verbindlichkeit in dem Fall, nicht? Man
ja.
macht sich verantwortlich, persönlich,
ja.
trägt die Sangha die Gemeinschaft mit.
Ja.
Und das Wissen, dass letzten Endes ja eigentlich nicht irgendetwas angehaftet.
Es hat nichts mit Anhaftung zu tun, sondern mit Mitgefühl. Also wir wollen ja nicht nur für uns die Befreiung. Wir wollen fähig werden, allen Wesen zu helfen. Und wir tun jetzt schon so viel wir können. Das ist die Bodhisattva-Idee. Wir sind schon auf dem Weg nützlich, so wie wir können. Und wenn wir selber noch nicht so weit sind, dass uns andere sozusagen als Meditationslehrer brauchen können, weil wir selber noch viel lernen müssen, dann können wir aber mithelfen, dass die Meditationslehrer den Rahmen haben, damit sie unterrichten können. Und indem wir miteinander Sangha sind, schleifen wir uns gegenseitig. Also jeder andere ist sozusagen Verkörperung von Buddha, Dharma und Sangha und buddhistischem Lehrer, in dem, wie wir miteinander umgehen. Und es ist Nutzen für einen selbst und es ist Nutzen für andere. Und um aber jetzt auch Meditation nicht zu unterschätzen, die allerletzte Belehrung, die eben dieser Milarepa seinem Schüler wieder gab, Gampopa, da war Milarepa dann schon in den späten 80ern und Gampopa hatte alles bekommen, alle Methoden, alle Belehrungen, alle Mahamudra-Einsichten. Und Milarepa verabschiedete sich von Gampopa, sie werden sich in diesem Leben nicht mehr sehen, und sagt, es gibt noch eine letzte tiefgründige Belehrung, aber die ist zu geheim. Es gibt niemanden, dem ich die geben kann. Und Gampopa merkte so einen leichten Anflug von Stolz und Verletzung, so, also wenn es nicht mal mir gibt. Aber dann hat er das sofort, es ging durch den Geist durch, und dann hat er sich verabschiedet und ging. Und dann ging er ins Tal runter, auf der anderen Seite hoch. Und kurz bevor er oben auf dem Pass war, nach 2 Stunden, rief Milarepa ihn wieder zurück. So durchs. Und dann kam er den ganzen Weg wieder runter. Und dann sagte Milarepa, ich habe mir überlegt, ich gebe dir die Belehrung doch. Also wem soll ich sie sonst geben? Und dann hob er sein Baumwoll, er hatte ja nur so ein weißes Baumwolltuch, hob er sein Baumwolltuch, drehte sich rum, zeigte Gampopa seinen Hintern und da waren lauter Schwielen drauf vom Sitzen. Und auf Deutsch hätte er dann gesagt, ohne Fleiß kein Preis. Ja, also ohne Meditation kein Erwachen. Ja, ohne Praxis kommt man nicht weiter. Ja. Also es gibt natürlich die Abkürzung für die Faulen mit Amitabha, wo man dann, wenn man stirbt, dem Amitabha in den Schoß springt, aber wenn man da nicht drauf warten will, dann macht es Sinn, die Belehrung von Milarepa ernst zu nehmen. Also meditieren bringt was. Es gibt einen dosisabhängigen Effekt. Und es können alle bestätigen, die schon eine Weile meditieren, dass das so ist. Ja, das waren diese 8 Glieder des Pfads der Edlen. Dazu insgesamt nochmal Fragen, Vertiefungen.
Ja. Mit der Praxis beim Meditieren und den Einsgerichtetheit ist eigentlich also Shamatha und Vipassana, das bedingt sich ja beides. Das eine erdet mehr und das andere ist eine Konzentrationsübung und beides so irgendwie zu entspannen.
Nee, also mit Entspannung hat es eigentlich nichts zu tun. Und Shamatha gab es und gibt es auch ohne Vipassana. Also es gibt Traditionen, in denen nur die Geistesruhe geübt wird. Und es geht. Es hat nicht den Effekt, wenn man Geistesruhe und dann tiefe Einsicht übt. Mhm. Ne? Der Buddha hat ja die Geistesruhe gelernt von seinen Hindu-Lehrern damals. Und hat gesagt, also es hat Ergebnisse, aber keine endgültigen. Die Befreiung, die Buddhaschaft, die kommt erst, wenn man diese Fähigkeit der Geistesruhe nutzt, um den Geist selbst zu erkennen. Und es ist aber bei Shamatha noch nicht gegeben.
Ja, weil Shamatha geht ja schon ziemlich tief.
Es geht ziemlich tief, aber immer auf etwas, immer auf irgendein Erlebnis, nicht auf den Erleber selber. Und Vipassana geht auf den Erleber selber, auf den Raum des Geistes. Und Shamatha geht auf die Erlebnisse im Geist, auf das, was im Geist geschieht.
Ja. Mehrere Säulen, also Meditation alleine bringt es nicht. Also Shila, ethisches Leben,
genau.
Ist genauso wichtig.
Genau.
Deswegen ist Meditation dann nur eine Gymnastik für den...
Ja. Sind die drei Säulen, ne? Wissen und Verstehen, genau. Meditieren und eben Leben im Alltag.
Genau. Ne? Genau. Und die bedingen sich dann auch wieder gegenseitig. Ich meine, wenn man kein ethisches Leben führt, dann wird es auch schwierig, auf Kissen zu sitzen und irgendwie Ruhe zu praktizieren.
Ja, auch das, ja.
Mein Lehrer, der hatte so ein Bild mit Autobahnen, ich weiß nicht, hat das Ayakema auch gehabt, ich glaube, es kommt von Ayakema, dass diese Säulen wie Autos sind, die nebenher fahren auf der Autobahn. Und mal ist das eine schneller, mal das andere, aber alle müssen irgendwo gleich aufkommen oder ins Ziel fahren.
Ja, ja.
Jetzt fällt, Entschuldigung, fällt die Frage jetzt ein, was ich eigentlich vorhin schon, die Ayakema, deine Krebserkrankung, oder was war das?
Genau so.
Hattest du gesagt,
An irgendwas muss man sterben.
An irgendwas muss man sterben. Und da kam mir natürlich sofort in den Sinn, das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich mit 12 sterbe, wenn ich mit 4 sterbe, oder wenn ich mit 50, 60 oder 90 sterbe.
Ja, klar.
Ja, und insofern denke ich, es ist schon sehr wichtig für den Menschen, weil Zeit ist ja für uns hier auch ein Faktor und eine Möglichkeit, in der wir uns entwickeln können. Also das heißt, wie steht denn der Buddhist eigentlich, also ist jetzt natürlich eine Frage außerhalb im Rahmen, aber zu diesen starken medizinischen Fortschritten, die wir ja machen, auch in Bezug auf Transplantationsmedizin und alles andere, wie oder es ist natürlich ein totales, großartiges Thema jetzt. Aber es geht um lebensverlängernde Maßnahmen. Und wenn wir wissen, wir müssen alle sterben, wir wissen aber nach buddhistischer Lehre wohl nicht, ob wir diese kostbaren Geburten wieder erlangen werden jetzt. Insofern ist das natürlich sinnvoll, mein jetziges Leben, auch wenn es kostbar ist, wenn der Erkrankung zu gucken, kann ich mein Leben Zeit, ist für mich natürlich ein Faktor.
Ne? Ja, richtig. Und deswegen gilt also eine kostbare Existenz auch als nützlicher, je länger man diese kostbare Gelegenheit hat. Und wir haben auch Praktiken dafür. Also es gibt tatsächlich, es gibt die Schützerpraktiken, es gibt die Langlebenspraktiken und so weiter. Es gibt also Praktiken, wo man einmal, damit die Lehrer lange leben, weil je mehr Nutzen können sie stiften, je länger sie leben. Und das andere ist auch, also für uns gilt das Gleiche. Ne? Also je länger wir praktizieren können, umso mehr Nutzen. Ja, keine Frage. Ne? Aber alles dann auch eben mittlerer Weg, ne? Also dass man dann für Hunderttausende irgendwo Organe kauft von chinesischen Justizmorden, um dann, das würde man nicht tun. Ne?
Ja. Aber grundsätzlich lehnt man demnach das nicht ab, die Transplantationsmittel.
Nee. Also,
lebensverlängernde Maßnahmen.
Nee, überhaupt nicht.
Das ist schon seitens auch der Buddhismus, ob wir sterben müssen, in 10 oder 15 Jahre länger leben, ist natürlich schon eine tolle Sache.
Ja, ja, also auch die dass man möglichst lange keine körperlichen Leiden hat, weil die das Meditieren auch erschweren, auch das ist kostbar. Ne? Und so weiter. Also das wird sehr geschätzt. Ne? Und,
der Dalai Lama selbst hat ja jetzt irgendeine Lebens-, also nicht so lange her, eine Operation, glaube ich.
Ja. Also wir haben nicht die Idee, dass man das Karma abtragen muss oder erleiden muss oder so. Das haben wir nicht. Das ist nicht Schuld. Das ist einfach Ursache und Wirkung. Und,
das war nur, weil sie sagte, irgendwann muss ich an irgendwas
sterben. An irgendwas muss man sterben, ja. Das ist die buddhistische Einsicht.
Länger leben ist natürlich großartig.
Ja gut, aber...
Bei Ayakema war es so, ich habe mich halt mit der ziemlich beschäftigt und auch gelesen, dass sie gekommen ist wieder nach Deutschland und hat dann dieses Waldkloster da im Allgäu aufgebaut. Und just in dem Moment, wo sie... Weil es gibt wohl diese... diesen Spruch, dass die Lehre, also wenn auch Mönche und Nonnen ordiniert werden, das in ihrer Muttersprache soll das geschehen. Ja, und sie waren gerade an dem Punkt, wo dieses Waldkloster da eröffnet werden sollte und aufgebaut, und just da kam die Diagnose. Also das war für sie wirklich gerade in dem Moment, wo sie so ein wichtiges Ding nach Deutschland zurückzukommen, sie war ja Jüdin gewesen und hat ja den Holocaust war ja damit, also ist aus ihrer eigenen Familie damit sehr stark konfrontiert. Und da war sie dann mit dieser Diagnose leider. Und dann trotz allem hat sie das so dann gesagt. Ja, das ist eine total wahnsinnige Reife, die sie da, also wie sie das gemacht hat. Sie hat dann auch keine Therapie in dem Moment mehr angenommen, hat noch Gott sei Dank lange gelebt. Also sie ist ja 76 Jahre alt geworden oder 75. Also sie hat dann
mit 59 Diagnose.
Ja, und sie hat noch lange gelebt. Und sie hat dann aber auch medizinische Versorgung bekommen. Ja, aber sie hat dann, war, weiß ich nicht, woraus die Kräfte kamen, doch so lange noch gelebt und gewirkt und also auch Schüler ausgebildet.
Tolle Lehrerin, ja. Ja. Noch Fragen, Ergänzungen, Vertiefungen, Verwünschungen, Ehrenerklärungen, Patientenverfügungen? Zu all dem gibt es oben jede Menge Literatur, also Ayakema haben wir viel und Achtfachen Pfad haben wir manches und wer will, 1080 Buddha-Bücher, gleich machen wir jetzt dann den Abschluss und wer will, kommt aber noch mit hoch in die Bibliothek, kann sich da was ausleihen. Dann sitzen wir nochmal mit geradem Rücken, rechte Hand ruht in der linken und wir richten die Aufmerksamkeit auf den Atem. Und wie Buddhisten überall auf der Welt, die gerade die gleiche Übung machen, und wie Buddhisten seit 2500 Jahren in so vielen verschiedenen Kulturen, erleben wir, was der Geist ist. Das Gewahrsein, in dem selbstständig alles Mögliche die ganze Zeit passiert. Indem wir uns üben, mit dem Gewahrsein im Atmen präsent zu bleiben, üben wir Disziplin im Geist. Üben wir, selbst Meister im Geist zu sein und nicht Opfer von dem, was da geschieht. Und genau das hat der Buddha seinen Schülern beigebracht, den Geist zu meistern. Und wer mag, kann sich vorstellen, dass er hier im Raum präsent ist, weil ja die ganze Zeit davon die Rede war, was er gelehrt hat. Und er ist nicht nur als Mann, als Person anwesend, sondern auch als der Zustand von Befreiung. Das Gewahrsein von offener Weite, ohne Mitte, ohne Grenze, ohne Identifikation. Und es ist die Grundlage von jeder Erfahrung, die wir gerade jetzt machen. Wer mag, kann sich vorstellen, wie der Buddha zu jedem Einzelnen von uns kommt und Segen gibt. Und in diesem Moment von Segen erleben wir, dass alles, was geschieht an Erfahrung, in diesem grenzenlos offenen Raum geschieht. Und wie wir den Segen bekommen, erleben wir die Qualität dieses Raums. Grenzenlose Weite bedeutet, da kann nichts kaputt gehen. Alles ist in Ordnung, weil das, was geschieht, geschieht im Geist, aber nicht mit dem Geist. Es gibt nichts zu befürchten. Grenzenlose Weite bedeutet verbunden mit allem, was geschieht und mit allen, die etwas erfahren. Wir sind automatisch liebevoll, weil wir wollen, dass es allen gut geht. Und grenzenlose Weite bedeutet unbegrenzte Möglichkeiten. Die Freude, dass wir nichts mehr extra brauchen. Es ist alles da. Der Buddha gibt den Segen mit genau diesen Erfahrungen und seinem Rückenwind für unsere Praxis. Wir hören das Mantra, das wir jedes Mal hören, und es bedeutet: geh, geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Und wir verstehen das jetzt beim ersten Mal als Versprechen des Buddha. Wenn man den Weg geht, wird man zum Erfolg kommen. Theta om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Beim zweiten Mal hören wir das Mantra als Versprechen, jederzeit Hilfe zu haben, wenn wir sie brauchen. Wenn wir an den Buddha denken, ist er da. Und er gibt den Segen, dass uns der Weg wirklich gelingt. Theta om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Beim dritten Mal denken wir an alle die, denen wir werden helfen können. Wenn wir unseren Geist meistern, werden wir zur Zuflucht für andere. Und die gibt's jetzt schon. Die sind jetzt woanders, weil sie ihr Glück woanders suchen. Aber eines Tages werden sie entdecken, das Glück liegt im Geist. Und dann suchen sie nach Hilfe. Und die versammeln sich hinter uns, legen ihre Hände auf unsere Rücken und Schultern und bauen auf uns. Und wir nehmen den Segen für sie mit. Theta om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Und da löst sich der Buddha in Licht auf, und das Licht geht in die Mitte unseres Körpers auf Herzenshöhe. Und von da nie wieder weg. Möge all das Gute, das heute Abend entstanden ist, nicht nur uns selber helfen, sondern allen Wesen helfen, Leid zu überwinden und Glück zu erlangen, das Erkennen vom Geist. Danke fürs geduldige Hiersein. Und wer noch Lust hat, kommt noch hoch mit in die Bibliothek. Und ansonsten hatte ich ja die nächsten Veranstaltungen alle genannt. Nächste Woche Dienstag wird es dann sehr spannend.